Wir leben auf diesem Planeten. Wir sprechen immer vom Paradies. Das hier ist doch das Paradies. Schaut euch das mal an. Dass dieser Planet überhaupt so schwebt, dass hier Leben möglich ist und dass wir in einen Körper reingeboren werden und dieses Wunder aus einer Ich-Perspektive erleben dürfen, dass wir hier rumlaufen, dass wir verliebt sind, dass wir Trauer haben, dass wir begeistert sind von einem Mond, der aufgeht oder von der Sonne, die untergeht. Das Leben ist ein Geschenk. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das genießen, dieses Geschenk, geboren worden zu sein und das jetzt erleben zu dürfen. Und komischerweise sagt man erst, es geht um Spaß, wo man denkt, das ist ja total hedonistisch, total plump und egoistisch. Und am Ende sind es dann doch die Dinge, die gar nicht so besonders egoistisch sind, die einen glücklich machen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Das habe ich jetzt nun 100 Mal gesagt, denn dieses ist eine Jubiläumsfolge. Als ich vor fast 4 Jahren die erste Folge von Helden der Meere veröffentlicht habe, hatte ich keine Ahnung, wo dieses Projekt hingehen sollte. Wie lange ich da dranbleiben sollte, wie unfassbar viele Gespräche dort entstehen sollten, welche Community sich bildet und wo das Ganze hingeht. Die letzte Frage, die kann ich irgendwie immer noch nicht so richtig beantworten. Aber wenn ich zurückblicke, dann bin ich wirklich erstaunt, wie weit sich dieser Podcast schon getragen und sich weiterentwickelt hat. Natürlich stellt sich die Frage, wie eine solche Jubiläumsfolge dann aussehen sollte. Ich habe da schon die verschiedensten Ideen gehabt und habe mich am Ende entschieden, eine Folge zu machen, bei der der Podcast im Mittelpunkt steht. Und habe meinen guten Freund Tim Kruse gebeten, ob er mich nicht interviewen möchte, damit wir mal über diesen Podcast und meine Erlebnisse damit sprechen können. Ja, und Tim hat ein wirklich sehr persönliches Interview geführt, sodass ich sagen würde, am Ende ging es fast mehr um mich als um diesen Podcast, aber es gab richtig viel Tiefgang. Und dadurch, dass wir so gut befreundet sind, merkt man auch an unserer Sprache, dass sie etwas lockerer ist, als ihr es vielleicht sonst aus diesem Podcast gewohnt seid. Wir haben das Gespräch an einem besonderen Ort aufgenommen, nämlich während der Helden der Meere Segelflottille an einer Steilküste in Griechenland. Dort haben wir uns mit den 40 Personen, die mitgesegelt sind, versammelt und haben dann bei der untergehenden Sonne diese Folge aufgenommen. Ihr werdet manchmal im Hintergrund Stimmen oder Geräusche hören, die von einem Katamaran kommen, der quasi direkt hinter uns im Wasser lag. Aber bevor ich jetzt aus dem Studio zu viel über die Szenerie sage, springen wir doch lieber mal nach Griechenland. Denn auch dort habe ich den Moment für euch festgehalten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Jubiläumsfolge.
Werbung.
Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer deutlicher. Auch die Temperaturen in den Meeren schreiben ein Rekordjahr nach dem anderen. Das Mittelmeer war dieses Jahr in manchen Regionen 4 bis 5 Grad wärmer als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Folgen sind Massensterben von Korallen, Schwämmen und Fischen. Damit dieser Trend gestoppt wird, müssen wir CO2 einsparen. Und am besten möglichst wirkungsvoll. Zum Glück gibt es Maßnahmen, die sind in 5 Minuten erledigt und machen einen richtig großen Unterschied. Zum Beispiel der Wechsel zu echtem Ökostrom. Ich selber bin in diesem Sommer zu Naturstrom gewechselt. Strom brauche ich ja sowieso und der Wechsel war innerhalb von 5 Minuten erledigt. Ich musste noch nicht einmal selber den alten Vertrag kündigen. So spare ich jetzt jedes Jahr über 500 Kilogramm CO2 im Vergleich zu konventionellem Strom. Und das zu einem ganz ähnlichen Preis wie bisher. Naturstrom bezieht den Ökostrom direkt von Anlagen, die erneuerbare Energie in Deutschland produzieren. Setzt also nicht wie andere vermeintliche Ökoanbieter auf Zertifikate aus dem Ausland. Außerdem ist in den verschiedenen Stromtarifen von Naturstrom immer ein expliziter Förderbetrag für zusätzliche Wind- und Solaranlagen enthalten. Und das Beste zum Schluss. Wenn ihr auf www.naturstrom.de/Helden der Meere zu Naturstrom wechselt, bekommt ihr ein 30 Euro Startguthaben. Jetzt geht's weiter und ich bedanke mich bei Naturstrom für die Unterstützung dieser Folge.
Wir sitzen hier in einer Bucht in Griechenland. haben 5 Boote, mit denen wir die letzten Tage unterwegs waren, hier unten in einem Päckchen zusammengebunden. Das heißt, sie sind miteinander vertaut und liegen vor Anker in der Natur. Hier gibt es jetzt keine große Promenade oder ähnliches. Und dann sind wir an Land gegangen und auf die Steilküste, vor der diese Boote liegen, geklettert und sitzen hier oben direkt an der Kante, sehen da unten unsere Boote liegen. Und während es heute ziemlich windig war, ist der jetzt ziemlich eingeschlafen und ist jetzt so die Sonne gerade untergegangen und eine total magische Atmosphäre. Und es kehrt hier, ich habe das Gefühl, zum ersten Mal auf der Flottille wird es gerade so richtig ruhig. Also für mich fühlt sich das total gut an. Und damit übergebe ich an dich und schon mal vorweg, vielen lieben Dank, dass du das machst, Tim. Ich freue mich riesig drauf.
Ja, vielen Dank. Ich erzähle euch erstmal, wie ich unseren Crew-Chat gestartet bin. Ich habe gesagt, Großzügigkeit ist das wichtigste Gut während dieser Reise, weil Segelreisen immer so unplanbar sind. Also wir machen Pläne, wir wollten ja diesen Podcast schon vor 2-3 Tagen aufnehmen, das klappte nicht wegen verschiedenster Umstände. Welle, Wind, Buchten nicht frei, zu spät losgekommen wegen Ankersalat und es gab so viele Möglichkeiten, die eben nicht funktionierten. Und ich habe gleich gesagt, lasst uns großzügig sein, also auch mit Geld, mit Sachen, die nicht funktionieren, mit Sachen, die nerven, mit Menschen, die uns an Bord eventuell nicht passen. Großzügigkeit ist das Allerwichtigste und das haben wir alle hingekriegt bisher und ich finde, das ist total gut. Der zweite Punkt ist Dankbarkeit. Also ich weiß immer, wenn ich in irgendeinen Film mich reinsteigere und Sachen so richtig ätzend finde, mir hilft immer total Dankbarkeit und die löst jeden Film auf. Und deshalb erstmal von Herzen, danke Chris, dass du die Idee hattest, das hier zu machen. Okay, Großzügigkeit, Dankbarkeit und am Ende geht's natürlich bei den Helden der Meere, auch in diesem Podcast, es geht immer um unseren Planeten. Und dass wir lernen, dankbar für diesen Planeten und für dieses sehr befristete Leben, in meinem Alter kann ich das immer noch mehr schätzen, und in unserer überzivilisierten Welt vergessen wir ständig, was für ein Wunder es ist, überhaupt zu leben und auf was für einem Planeten wir leben. Und ich finde, das wieder zu erkennen, ist das Wichtigste, dass wir das Wunder jeden Tag in allem sehen. Und dafür sorgst du, Chris. Unter anderem mit deinem Podcast. Und das finde ich total gut und wertvoll und wichtig. Und deshalb ist dein Podcast auch so erfolgreich, weil du Leute wieder ins Träumen bringst. Du zeigst denen wieder, welche Möglichkeiten wir auf diesem Planeten haben, der von 70% Wasser bedeckt ist. Und du kümmerst dich um diese 70% und vor allem auch um den Meeresschutz. Du bist Meeresschützer, sagst du selber von dir. Und jetzt hast du schon so viele Folgen mit so unglaublich, also 99 Folgen gemacht, mit so unglaublich wertvollen, wichtigen, interessanten Menschen. Und dann ist natürlich eine Frage, die auch aus der Crowd kam, jetzt online, aber auch von euch hier, die hier anwesend sind. Die erste Frage ist, kannst du sagen, was dir an der ganzen Geschichte am wichtigsten ist?
Mit Geschichte meinst du den Podcast?
Genau.
Wow. Also für mich ganz persönlich ist tatsächlich die Begegnung mit diesen Menschen das Wichtigste. Also das ist für mich das riesengroße Geschenk, was ich durch diesen Podcast bekomme, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, mit so vielen spannenden Menschen zu sprechen und mir deren Geschichten anzuhören. Das ist ja nicht normal, dass man dann einfach schreiben kann, ey, hättest du mal 2 Stunden Zeit, dass ich dich mit meinen Fragen löchern kann? Ich suche mir dann ja die Leute aus, wo ich wirklich sage, ey, die begeistern mich so sehr, mit denen möchte ich gerne sprechen. Und dann die Möglichkeit zu bekommen, deren Geschichten zu erleben. Und dann das große Glück zu haben, nicht irgendwie TikToker oder YouTuber oder sonst was zu sein, sondern Podcaster, wo man ein Medium gefunden hat, in dem man wirklich Zeit hat. Zeit in die Tiefe zu gehen, Zeit für tiefe menschliche Verbindungen, die ich mir wünsche mit diesen spannenden Menschen und sie durch den Podcast geschenkt bekomme. Das ist für mich das Allergrößte. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb dieser Podcast funktioniert, weil ich all diese Neugierde, die die Hörerinnen und Hörer haben, sozusagen in das Gespräch mitnehme und vielleicht ganz ähnliche Fragen stelle, wie die Leute sie selbst im Kopf haben.
Dieser Podcast ist eine Geburt aus Corona. Ja, also in der Verzweiflung, dass wir alle, also wir Freischaffenden, nichts zu tun hatten, nichts machen konnten, nichts machen durften, hast du dir gedacht, so, meine Vorträge funktionieren nicht mehr, ich kann Menschen nicht mehr treffen, na, dann mache ich halt einen Podcast. Und das finde ich eigentlich total schön und das ist auch wichtig, auch die ganzen Leute, die du interviewst. Ich behaupte, alle würden sagen, aus Krisen kannst du immer eine Chance ergreifen, immer. Aber ich weiß auch von mir selber, eine Krise fühlt sich immer scheiße an, immer. Aber es fühlt sich dann ein bisschen weniger beschissen an, wenn du weißt, da könnte vielleicht eine Chance drin liegen. Und das ist das Wichtige auch in deinem Podcast. Und du hast diese Chance ergriffen. Und was ich bei dir so spannend finde, Ich mache meinen Podcast immer online und du versuchst, seit Corona vorbei ist, die Menschen persönlich zu treffen. Das ist dir total wichtig. Und du verzichtest sogar auf Podcasts, wenn du die Leute nicht treffen kannst. Und deshalb ist meine Frage, wieso ist das für dich so wichtig? Bist du so ein sensibler Mensch, dass du die Menschen in echt spüren musst, weil dir online nicht reicht?
Ja. Also, am Anfang habe ich tatsächlich notgedrungen viel online gemacht. Und dann kamen immer mehr Gespräche dazu. Also auch unser erster Podcast, den ich mit dir gemacht habe, war hier online.
Ja.
Erinner dich mal daran, also da hatten wir einen guten Vibe, haben uns gut verstanden. Und dann der erste Moment, wo wir uns wirklich getroffen haben. Ich finde, das macht einen so riesengroßen Unterschied, die Menschen persönlich gesehen zu haben. Das Gespräch vorher, wenn man die Technik aufbaut. Danach, wenn man alles abbaut, wo man beim Online-Meeting schon längst gesagt hat, ciao, und dann ist es vorbei. Da, finde ich, passiert noch ganz, ganz viel. Also da muss ich sagen, da nutze ich natürlich dieses Privileg, diese Menschen kennenlernen zu dürfen und interviewen zu dürfen, so ein bisschen auch über dieses Interview hinaus aus, um noch ein bisschen extra Zeit zu haben, noch ein bisschen extra Eindruck. Und ganz ehrlich, die Gespräche sind auch so viel besser, wenn man zusammensitzt. Ich höre natürlich Podcasts auch anders, aber ich höre sofort, wenn ein Gespräch online geführt wurde, weil man würde sich nicht unterbrechen, und wenn doch, dann entstehen so ganz komische Pausen und man wartet und sowas. Und wenn man zusammensitzt und wenn man sich in die Augen schauen kann, wenn man die Körpersprache also ich finde, da, wie ich es vorhin gesagt habe, diese Verbindung, die steht bei mir, die ist mir total wichtig. Und die passiert so viel stärker, wenn man sich trifft. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo man sagt, da geht es jetzt gar nicht anders. Zum Beispiel Antje Boetius ist so eine, die hat so einen vollen Terminplan. Die kann für einen Podcaster wie mich jetzt nicht irgendwie einen Termin freimachen, wo sie irgendwo hinkommt. Und dann sage ich zur Not auch, ey, wir versuchen es jetzt seit einem Jahr. Komm, wir machen es jetzt einfach mal irgendwie. Oder ich hoffe, das klappt. Boris Herrmann hat mir zugesagt, dass er auf der Vendée Globe, auf dem Segelboot, so wie ihr das damals gemacht habt, wir eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen können, wenn er jetzt im Winter wieder unterwegs ist. Das sind so Situationen, da würde ich sagen, na gut, mache ich eine Ausnahme. Aber ansonsten, es ist also diese Nähe, die Verbindung und dann eben auch diese Verbindung über das Gespräch hinaus, dass man sich dann kennt. Wenn man mal zusammen irgendwie dann noch was essen war und so, dann kann man sich immer anrufen und sagen, ey, hier, wie sieht's aus? Ich habe mal eine Frage, bla bla bla. Wenn man nur so ein Online-Gespräch hatte, dann ist da kurz ein heißer Draht. Also auch schnell wieder abgekühlt, finde ich.
Mir geht's so, ich mache ja alle meine Gespräche online und tatsächlich vergesse ich manchmal Leute komplett. Und das würde dir eben im echten Leben nicht gehen. Also wenn du dann jemanden zu Hause oder im Büro besuchst oder der besucht dich oder die, dann vergisst du die Menschen nicht. Und ich gebe zu, dass ich manche Menschen, wo der Podcast nicht so wahnsinnig spannend war, dann echt vergesse. Ist dann bitter, ne? Aber guck mal, meinen Podcast mache ich mir vor, hier natürlich nicht.
Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Ja.
Hörst du dir deine eigenen Podcasts manchmal selber an, um nochmal zu gucken, wie war ich eigentlich damals? Habe ich mich verbessert? Habe ich mich verschlechtert?
Ich habe mir das mal vorgenommen, aber ich habe da irgendwie dann doch nie die Zeit gefunden, weil ich dann andere Podcasts oder andere Sachen spannender fand. Aber ich habe gedacht, ich muss das eigentlich unbedingt mehr machen, wenn ich kurz nachdem ich eine Folge veröffentlicht habe, mir einen Podcast nochmal anhöre. Da ist ja noch so nah dran, dann kenne ich den vom Schnitt noch auswendig. Da weiß ich genau, was gleich das nächste ist, weil, also wenn man so einen Podcast schneidet, dann geht man den einfach noch 2-3 Mal durch. Aber wenn das so ein Jahr her ist, manchmal passiert mir, dass das irgendwie so eine alte Folge angespielt wird und ich selbst so ein bisschen hooked bin und denke, oh cool, lasse ich das so laufen. Und dann fällt mir total viel auf.
Und dann denke ich, Sachen, die nicht geklappt haben, die besser sein könnten.
Ja, genau. Oder Fragen, die ich damals gestellt habe, wo ich dachte, würde ich das heute noch so machen und so. Aber dass ich, also ich, ganz oft gab es schon so das Vorhaben, ey, fang mal bei Folge 1 wieder an und hör dir das an, um besser zu werden. Aber irgendwie ist es noch nicht dazu gekommen, müsste ich mal machen.
Ja, mich interessiert natürlich diese ganze Podcast-Geschichte, weil ich selber Podcaster auch bin. Und deshalb ist es für mich wichtig zu wissen, wie du gewisse Dinge angehst. Also wir müssen irgendwie Geld verdienen. Ja, und das heißt, wir verkaufen dann diesen Podcast irgendwann. Hast du da quasi Grenzen, sagst du, wie weit du gehen kannst, um damit Geld zu verdienen? Denn wir müssen Geld verdienen, weil wir unterhalten Leute und für Unterhaltung muss man auch was zahlen. Oder sich zumindest in Werbung anhören. Hast du da Grenzen, wie weit du gehst? Oder sagst du, ich gucke halt, welchen Partner ich für passend erachte?
Also ganz lange hatte ich da eine total krasse Grenze im Kopf. Also ihr wisst das ja, die ersten 3 Jahre von diesem Podcast gab es überhaupt keine Werbung, weil ich gedacht habe, nein, ich darf den nicht verkaufen. Und dann habe ich dann doch irgendwelche Partner kennengelernt, Wer waren die ersten? Pan-Ocean-Foto, die dieses Unterwasser-Fotografie-Ding machen. Und dann habe ich die kennengelernt und das waren super liebe Leute und haben gesagt, Mensch, könnte man da nicht vielleicht irgendwie Werbung machen? Wir zahlen so viel Kohle an Google oder sowas für irgendwelche Ads und wir finden deinen Podcast so klasse und die Hälfte der Leute, die in deinem Podcast sprechen, kaufen bei uns die Kameras und das passt irgendwie alles so zusammen. Und es ist so wertvoll für die deutsche Community, einfach zu wissen, da gibt's das, wo man hingehen kann. Und ich habe gedacht, naja, so schlecht kann das ja nicht sein. Entweder die Leute interessiert es nicht, dann spulen sie halt weiter. Und für manche ist es irgendwie cool. Und dann haben die gesagt, wir würden viel lieber dir Geld bezahlen als Google. Und dann habe ich gedacht, ja, wäre es schon echt blöd, das nicht zu machen. Und dann habe ich gemerkt, dass aus der Community, wo ich dachte, die strafen mich dann ab und sagen, boah, ey, jetzt verkaufst du das Ding, was ist mit dir los, total kommerziell geworden oder sowas. Das war so in meinem Kopf und das habe ich aber nicht einmal gehört, sondern viel eher, dass Leute gesagt haben, voll cool, dass das jetzt macht und es ist bestimmt auch gut für den Podcast, damit es den auch länger gibt, das ist mir das Wichtigste. Und dann habe ich mich so ein bisschen geöffnet und mittlerweile denke ich mir, ich schaue mir jeden Werbepartner, die da Interesse haben, an. Wenn das was ist, wo ich sage, da stehe ich voll dahinter. Das ist eine gute Sache. Das ist wirklich eine gute Empfehlung, die ich an die Menschen geben kann, die sich das anhören. Und ich kann damit Geld verdienen, was ja, wie du sagst, wichtig ist. Dann sollte ich es machen. Und das, ja, aber das ist ein Switch, den habe ich erst vor einem Jahr oder sowas umgelegt. Mhm. Nicht mal.
Wie viele Stunden Arbeit steckst du in jede Folge ungefähr? Im Durchschnitt? Die Pause schneiden wir raus.
Ja. Ja, ich überlege gerade. Also es kommt drauf an. Es gibt ja Gäste, klar. Da lese ich erstmal das Buch.
Ja.
Also wenn die Gäste ein Buch geschrieben haben, dann lese ich
von
das.
Marburg nach Kiel.
Dann reise ich nach Kiel, ne? Wenn also solche Zeiten mit reinrechne, genau, dann kann man, also dann wird's
der Stundenlohn irgendwie bei 2-3 Euro.
Ja. Also ich sag immer so 3 bis 5 Tage in der Folge. Es gibt manche, die fallen mir echt in den Schoß und sind in 2 Tagen durch. Und es gibt welche, wo ich wirklich lang unterwegs bin, viel schneiden muss. Und ich würde sagen, früher waren es 3 bis 5 Tage, heute sind es vielleicht 2 bis 4.
Jetzt hast du 99 Folgen gemacht. Nach 99 Folgen hast du selbst ja auch wahnsinnig viel gelernt. Und du nennst das ja auch Helden der Meere. Und für mich geht es in erster Linie immer nur darum, diesen Planeten zu schützen. Irgendwie zu schützen. Kannst du den Leuten hier, aber auch den Leuten draußen etwas mitgeben, was wir alle einfach tun können? Vielleicht 3 kleine Tricks, wie wir so ein bisschen was machen können. Weil wir uns alle immer schlecht fühlen. Also mir geht es zumindest so. Ja. Weißt du, man fühlt sich ja ständig schlecht. Ich fliege, ich fahre mit großen Plastikbooten über die Mittelmeer, übers Mittelmeer. Irgendwie ist ja immer so ein schlechtes Gefühl
dabei.
Bei der
Helden der Meereflotte.
Ja. Ja, hast du ein paar Tricks?
So. Also ich hüte mich davor, jemandem zu sagen, jetzt mach das, mach dies, mach das, mach jenes. Weil wir stehen an ganz unterschiedlichen Punkten. Wenn ich jetzt sage, nicht mehr irgendwie deinen Einkauf in der Plastiktüte verpacken. Ich glaube, alle Leute, die das jetzt hören, werden das wahrscheinlich nicht mehr machen. Ihr steht an den unterschiedlichsten Punkten. Wenn du wirklich das Gefühl hast, boah, da geht noch was und ich glaube, bei uns allen geht noch was. Also das ist vielleicht sowas, wo man sagen könnte, sich immer mal wieder ernsthaft zu fragen, was ist mein Status quo, wo will ich eigentlich mal hin und was ist mein nächster Schritt, den ich da hingehen kann. Also eine Sache und wenn es was Kleines ist und sich das vornehmen und daraus eine Gewohnheit zu machen und sich das auszusuchen, was erstmal am leichtesten fällt. Man muss sich da nicht quälen, sondern mit den leichten Schritten zuerst. Und du sagst so oft, ich bin Meeresschützer und so. Als ich mit all dem angefangen habe, habe ich wirklich das in den Vordergrund gestellt. Habe ich gesagt, ey, mir geht es darum, die Meere zu schützen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es mir tatsächlich mit all meiner Neugierde auch darum geht, all diese Geschichten einzusammeln. Auch wenn sie nicht in erster Linie nur mit Meeresschutz zusammenhängen. Und dass es mir auch darum geht, Menschen zu unterhalten. Das macht mir unfassbar viel Spaß, selbst wenn es 0,0 mit Meeresschutz zu tun hat. Und ich fast an den Punkt gekommen bin, vielleicht bin ich eher so ein Entertainer, Interviewer, der mit den Meeren ein tolles Thema gefunden hat und dadurch einen Beitrag zum Meeresschutz leisten kann, aber ich vielleicht eher sozusagen in zweiter Instanz Meeresschützer bin, weil ich auch gemerkt habe, wenn man immer sagt, ich bin Meeresschützer, ich will Nachhaltigkeit, all sowas, dann erreichst du immer nur die Bubble, immer nur dieselben Leute, die eh schon dabei sind. Und wenn man das Ganze so aufmacht und sagt, nee, ey Leute, lass es uns geil machen, lass uns Spaß haben, lass uns die Begeisterung, lass uns eine Segelflottille machen. Ja, da gibt es viel dran zu kritisieren. Aber die Leute, die jetzt hier dabei waren und eine Woche so nah am Meer waren, viele davon zum allerersten Mal mit dabei. Also bei sowas. Auch für mich, was ich total selten bisher gemacht habe, wo ich noch ganz viel über das Meer lerne und so eine Faszination und Begeisterung mitbekomme. Da passiert was. Wir sind heute an so einem Kanister vorbeigefahren.
Ja, ja.
Und dann sagten auf einmal die Leute auf Boot, wir sind da so vorbei im Motor. Und ich so, ja, war wahrscheinlich ein Kanister und ist schon mal rum. Und die sind ausgeflippt, haben gesagt, jetzt dreh um, das geht so nicht. Also ich stand da gerade am Steuer und unser Captain war gerade unter Bord und ich wusste jetzt nicht, was der macht, wenn ich umdrehe. Aber die haben das nicht durchgehen lassen. Die haben den hochgerufen, damit wir das Ding einsammeln. Und das zeigt einfach, wenn man seiner Begeisterung folgt und wenn man daraus so ein Abenteuerding macht und was Positives. Auch diese ganzen Helden der Meere folgen, das ist ja nicht nur Meeresschutz, das ist ganz viel Abenteuer, da ist Sport dabei, da sind Expeditionen, die nichts mit Naturschutz zu tun haben. Aber ganz häufig fällt am Ende einer Folge wie so eine reife Frucht auch so ein Gedanke zum Meeresschutz raus, weil die Leute einfach denken, ja nee, das ist sowas Geiles, das will ich auch nochmal erleben und ich will auch, dass meine Enkel das irgendwann nochmal erleben können und dadurch so ein intrinsisches Ding entsteht von, ey, nee, das ist was Cooles, da sollten wir drauf aufpassen.
Mir geht es so, wenn ich meine Podcasts mache, dass ich viele Leute interviewe, die ähnliche Sachen machen wie ich, also auch Abenteuer und Bücher schreiben, durch die Welt reisen und die mir ganz neue Perspektiven teilweise auf mich geben, indem sie mir ihr Leben erzählen. Ich glaube, deshalb lesen wir auch Bücher, damit wir einfach erkennen, was andere Menschen in ähnlichen Situationen, die wir uns zumindest vorstellen können, was die daraus lernen. Und ich hatte so eine tolle Frage vor kurzem gekriegt von jemandem, was ist dein Warum? Und diese Frage würde ich gerne an dich weitergeben. Also was ist denn dein Warum? Also nicht nur von dem Podcast, sondern fürs Leben. Jeder von uns hat diese Basisfrage mit in die Wiege gekriegt. Was ist dein Warum? Und das rauszukriegen, das ist ja auch nicht einfach. Ich weiß, das ist eine super schwierige Frage. Aber ja, was ist dein Warum?
Ja, und das ist, darf ich sagen, sind wir jetzt mitten in der Spiritualität angekommen, was Spiritualität für mich ist, nämlich sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und genau das herauszufinden. Und wenn ich das für mich beantworten würde, Stand heute, wer weiß, wenn ich die Folge dann in 3 Jahren höre, um als eigener Controller zu gucken, ob ich besser geworden bin, sehe ich das vielleicht schon wieder anders. Aber das, was du am Anfang gesagt hast, ist die Antwort. Wir leben auf diesem Planeten. Leute, also wir sprechen immer vom Paradies. Das hier ist doch das fucking Paradies. Schaut euch das mal an. Wie fantastisch das ist, was wir heute alles erlebt haben. Dass dieser Planet überhaupt so schwebt, dass hier Leben möglich ist und dass wir in einen Körper reingeboren werden. Und dieses Wunder aus einer Ich-Perspektive erleben dürfen, dass wir hier rumlaufen, irgendwelche Gedanken haben, irgendwelche Emotionen fühlen, dass wir verliebt sind, dass wir Trauer haben, dass wir begeistert sind von einem Mond, der aufgeht oder von der Sonne, die untergeht, dass wir einem Delfin begegnen und ihm in die Augen schauen können, das ist eine Interaktion. Das sind die Wunder, die uns geschenkt wurden. Das Leben ist ein Geschenk. Und ich glaube, wir sind im Endeffekt so scheißegal.
Ja.
Wenn man so die ganze Geschichte des Universums anguckt, dann ist das alles so scheißegal, was wir hier machen. Ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, dass wir das genießen, dieses Geschenk, geboren worden zu sein und das jetzt erleben zu dürfen. Und dann ist es spannend, wenn man guckt, was bedeutet es denn wirklich, es zu genießen? Also was muss ich tun, damit ich ins Schwingen komme, damit ich Spaß habe, damit ich wirklich sage, boah, das war ein Tag, Wahnsinn. Diese Oneness, wie das oft genannt wird, ne, diese Verbindung zu spüren. Das ist es. Da habe ich das Gefühl, da schwinge ich am meisten. Und deswegen diese Gespräche, bei einem Podcast-Gespräch denke ich, boah, ey, Hammer. Aber auch wenn man in der Natur ist und man wirklich es mal schafft, sich mit der Natur zu verbinden und das voll aufzusaugen, das sind die Momente, die bringen mir die größte Freude, den größten Spaß und also das ist vielleicht eine ziemlich profane Antwort, aber ich würde fast sagen, das ist das Warum. Und komischerweise sagt man erst, es geht um Spaß, wo man denkt, das ist ja total hedonistisch, total plump und egoistisch. Und am Ende sind es dann doch die Dinge, die gar nicht so besonders egoistisch sind, die einen glücklich machen. Also vielleicht ist das dann, kann man drüber sprechen, ob Altruismus auch Egoismus ist, aber da passieren dann gute Dinge.
Ich sehe das auch so, dass wir hier sind, um dieses Leben zu genießen und nicht hier sind, um ständig zu jammern. Was aber auch immer wieder passiert. Ist halt auch normal. Wie weit, auch eine schwierige Frage, ich weiß, man braucht wahnsinnig viel Abstand im Grunde, aber wie weit kannst du sagen, ob dich dieser Podcast bereits verändert hat? Dass du also das Wunder dieses Planeten noch mehr erspüren kannst als vorher.
Ja, hundertprozentig. Also mit jeder Geschichte, die mir erzählt wird, habe ich ja Bilder vor Augen. Habe ich eine weitere Geschichte gehört, in der das Wunder erlebt wurde. Ich sage ja immer, ich glaube, das ist wahrscheinlich der meistgesagteste Satz in diesem Podcast, nimm uns mal mit. Und dass wir zumindest in unserer Fantasie daran teilhaben können, dieses Wunder zu erleben. Und dass wir jetzt hier sitzen, dass ich vor ein paar Wochen, wir mit ein paar anderen Leuten von der Community mit Haien tauchen waren. Das sind alles Dinge, die wären früher sehr weit weg gewesen. Da habe ich meine Surftrips gemacht und hatte so meine Nische. Und dieser Podcast hat meinen Horizont komplett aufgesprengt. Und ich kenne so unterschiedlichste Sachen, die ich faszinierend finde. Und jetzt erlebe ich das auch noch. Da hat sich so viel verändert.
Als du damit anfingst, Ja, mit dem Podcast. Da war das wahrscheinlich erstmal so ein Zeitvertreib, um irgendwie dich ausdrücken zu können. Ja, künstlerisch ist es ja auch. Hättest du damals gedacht, oder hast du gar nicht dran gedacht, so in 4 Jahren hier zu sitzen, oder ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das heißt, 3 Jahre?
4.
4. In 4 Jahren hier zu sitzen und zu sagen, mein Gott, ich mache jetzt die 100. Folge, ich sitze in Griechenland mit der Flottille der Meere, mit Soul Sailing. Das ist ja alles völlig explodiert. War sowas in deinem Kopf oder ist das so eine Geburt gewesen, so ein kleiner Funke, so wie eine Kerze, die 1000 Kerzen anzünden kann? Ist das so ein Ding gewesen?
Ja, ist es doch immer, oder? Ja. Hast du jemals erlebt, dass man größenwahnsinnig startet und auf einmal, puff, ist das da?
Nee.
Nee, es passiert nicht. Also ich habe das noch nie erlebt. Es ist immer ein ganz kleiner Prozess. Und wenn wir jetzt schon so tief drin sind, über die Sachen zu sprechen und dieses Warum. Ich habe bei allen Sachen, die ich anfange, definiere ich vorher für mich einmal, was ist ein Erfolg und was wäre ein Scheitern? Weil man hört ja ganz oft so bei Startups 9 von 10 scheitern und sowas. Und für mich ist ganz wichtig, ne, um wieder dieses Warum zu erfüllen, sich vorher zu überlegen, was wäre ein Erfolg? Und das muss immer der Weg sein, das darf nie das Ziel sein. Also wenn ich diesen Podcast angefangen hätte, um irgendwann eine Flottille zu machen und hier zu sitzen, dann hätte ich schon längst zwischendurch die Motivation verloren und das hätte nicht geklappt. Sondern für mich war ab Anfang an klar, diese Gespräche zu führen, das war der Erfolg. Und jedes einzelne Interview, was ich aufgenommen habe, selbst wenn die Datei dann gelöscht worden wäre und sie wäre verloren gegangen, hätte ich nicht gesagt, oh nein, ich bin gescheitert, die Folge ist weg, sondern ich hätte den Erfolg schon längst gehabt. Und alles, was dann hinten dran kommt, das ist dann noch ein Bonus obendrauf. Ja. Und daraus, das ist wie so ein Zinseszinseffekt oder sowas, also ich habe ja mal BWL studiert, da entsteht dann auf einmal was man am Anfang so gar nicht geahnt hätte. Mhm. Und das ist bei all diesen Dingen so, auch diese Vorträge, die ich mache, da ist mein Ziel, dass ich in ein paar Augen gucke, was anfängt zu leuchten, wo ich merke, da ist was übergesprungen. Und wenn der Rest scheiße war, dieser eine Blick, dieser Moment, da ist eine Person erreicht worden, dafür mache ich das. Und dann ist es egal, ob ich dafür jetzt toll bezahlt worden bin oder ob da 5 Leute gestört haben oder was weiß ich. Und das hört sich so ein bisschen so nach einer sehr naiven Herangehensweise an, durchs Leben zu gehen, aber irgendwie hat man dadurch einen so langen Atem und so eine Zufriedenheit, dass das total gut klappt und dass ich tatsächlich vor 4 Jahren schon beim Podcasten genauso glücklich war, wie ich es heute bin und mich jetzt einfach nur selber darüber erschrecke und staune, was an Zinseszinseffekt dazugekommen ist, dass wir so eine Flottille machen, dass hier so viele tolle Leute sind und dieser Podcast anscheinend ja wirklich eine gewisse Relevanz entwickelt hat. Mhm. Das hab ich vielleicht von geträumt, aber ich konnte mir das nie realistisch vorstellen.
Wir gehen mal ins rein Praktische rein bei deinem Podcast. Das ist wahrscheinlich so eine Art Schneeballsystem. Also jetzt hast du so viele Folgen und so viele interessante Menschen interviewt, dass jetzt die Leute wahrscheinlich automatisch dir zugespült werden oder sich teilweise wahrscheinlich sogar selber melden und sagen so, ey, kannst du nicht mal mich interviewen? Am Anfang war das überhaupt nicht so. Nehme ich an, du musstest dir alles aufbauen, alles erkämpfen und,
ja.
Und genau. Jetzt läuft's.
Du hast es perfekt beschrieben. Mhm. Genau so ist es. Wobei, man muss dazu sagen, man denkt immer, boah, wenn man den Leuten schreibt, die werden ja nie zusagen. Mhm. Und ich habe eine sehr gegenteilige Erfahrung gemacht. Natürlich, mittlerweile fällt es mir viel, viel leichter, Gäste zu gewinnen. Aber es war auch damals schon so, dass ganz viele Leute, Uli Kunz zum Beispiel, da habe ich noch nicht mal den Helden der Meere Podcast gemacht, sondern einen Blue Awareness Podcast, wo es 3 Folgen online gab und die waren so fürchterlich.
Echt?
Tim, die waren schrecklich.
Warum?
Also, das war, da habe ich noch, weißt du, da dachte ich so, ich brauche eine coole Einsprecherstimme fürs Intro und dachte, so eine tolle tiefe Männerstimme. Und dann habe ich das selber so eingeschrieben. Man kann sich das anhören. Wenn man Blue Awareness Podcast bei Spotify, da gibt's das noch. Und dann sage ich es am Anfang. The Blue Awareness Podcast. Der Podcast mit Christian Weigand. Und so fängt das dann an. Und dann habe ich irgendwo im Zug irgendwelche Leute interviewt und es rattelt und schattert. Und alles, fürchterlich. Spannende Gespräche fand ich damals schon. Ich habe gedacht, ey, jetzt habe ich das Gespräch geführt. Ich halte mal einfach das Handy dazwischen und für andere, wer weiß, was draus wird. Und im Endeffekt war das so mein Ausprobieren. Ich habe gecheckt, all das, was ich da falsch gemacht habe, habe ich gelernt und dann gewusst, wie ich mit Helden der Meere anfangen kann, dass es zumindest halbwegs professionell ist. Aber als es das noch nicht gab, haben Leute wie Uli Kunz gesagt, ich nehme mir Zeit. Hat ein André Würsig gesagt, ja, lass uns das machen. Und dann war am Ende die Tonqualität, weil wir per Video mit Handys aufgenommen haben, so fürchterlich, dass man es nicht nehmen konnte.
Und es gab noch keine KI, die das verbessert hat.
Gar nichts, genau. Und dann hat er sich noch ein zweites Mal Zeit genommen für diesen absoluten Anfänger, der keine Ahnung hatte, dass er seine Qualität zusammenkriegt.
Ja, super.
Und also ich kann wirklich nur sagen, weil im Podcast kommen so viele Nachrichten von jungen Menschen, die irgendwie sagen, oh, voll cool und ich finde das spannend, wie sich dein Weg entwickelt hat und ich habe was Ähnliches vor. wie soll ich das machen? Und ich kann euch nur sagen, schreibt die Leute an, von denen ihr begeistert seid, von denen ihr gern lernen würdet, mit denen ihr gern sprechen würdet, und ihr werdet überrascht sein, wie leicht es ist, von denen Antworten zu bekommen, weil die sind alle mal da gewesen. Die sind alle mal da gewesen. Die haben alle Leute gehabt, die denen geholfen haben. Und wenn die das in ihren Terminplan noch irgendwie reinkriegen, dann nehmen die sich ganz bestimmt die Zeit. Also das war nicht so schwer, wie ich dachte. Mhm. Es ist besser geworden, aber es war damals schon überraschend, was für tolle Menschen, die schon so viel erreicht haben, sich so direkt Zeit genommen haben. Obwohl es wirklich noch 0,0, wie nennt man das, Reputation gab.
Ach ja, 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 genau. Ich glaube auch, dass Menschen, die auf diese Art erfolgreich sind, vor allem die, die wir interviewen, das sind ja nun B- oder C-Promis, jetzt außer Boris Herrmann vielleicht, ne? Aber die meisten sind ja der Allgemeinheit gar nicht bekannt. Und ich glaube, dass diese Menschen alle bodenständig bleiben und wenn es bei ihnen gut läuft, dass die eben diese Dankbarkeit auch entwickeln, was für ein Schwein sie gehabt haben im Leben und relativ wenig dafür getan haben. Denn manchmal wird man erfolgreich und du hast eigentlich es gar nicht in der Hand gehabt, dass der Erfolg kommt. Und trotzdem steckt immer natürlich wahnsinnig viel Arbeit dahinter und dennoch stehen die dann da und sind unglaublich dankbar und wollen deshalb, glaube ich, auch helfen. Die wollen Nachwuchskünstlern wie dir dann helfen und sagen, da stand ich auch mal, ich mach das. Und das ist das Tolle und dadurch kommst du irgendwann in die Position, dass Leute dich fragen, ey, wie hast du das gemacht, Chris? Und du wirst dich auch weiterentwickeln und irgendwann diese Dankbarkeit entwickeln. Und ich glaube, ich weiß, es klingt jetzt furchtbar kitschig, was ich sage, aber am Ende ist es, du bist deinem Herzen gefolgt. Ja, du hast BWL studiert. Mann, ey, du könntest doch echt
also
einen Scheißjob haben.
Also da bin ich
nicht
meinem Herzen gefolgt.
Nein, genau. Ja. Du könntest so einen richtigen Scheißjob haben.
Ja.
Ja, und dann sagst du einmal, nee, ich folge jetzt meinem Herzen. Ich mache Helden der Meere, Blue Awareness, ich halte Vorträge, ich mache diesen Podcast. Und dann funktioniert's. Und nur dann. Es ist aber, und das sagt sich auch mal so leicht, folge deinem Herzen. Ja, hör erstmal dein Herz. Nach den ganzen Einflüssen, die wir haben, von Eltern, von der Gesellschaft, von der Schule, die uns nur Scheiße erzählen, den ganzen Tag lang, die ganze Kindheit über erzählen uns irgendeinen Quatsch, was du werden musst, um am Ende Podcaster zu werden, was es ja noch nicht mal gab. Das gab es ja noch nicht mal. Ne? Das ist ja dein Weg und du hast ihn gefunden.
Ja.
Und das finde ich toll. Glückwunsch.
Danke. Ja, es ist wirklich unfassbar. Ne? Also es fühlt sich, wenn man das noch nicht geht, dann fragt man sich, wie soll das klappen? Und alle denken, es ist Traumtänzerei, wenn man sich irgendwas vornimmt und damit loslegt und wirklich noch am Anfang des Weges steht und noch nichts da ist. Und man kann einfach nichts anderes sagen, außer traut euch loszugehen, riskier es, machst es zur Not am Anfang nebenbei, keine Ahnung.
Ja.
Aber es lohnt sich so sehr, es drauf ankommen zu lassen. Keine Ahnung, kann auch sein, dass es total schief geht. Vielleicht haben wir beide einfach mega Glück gehabt und andere Leute.
Nee, ich glaube nicht.
Bleiben in der, aber ich auch nicht.
Glück,
ich auch
keine
nicht.
Frage.
Mir wird immer. Weiß ich nicht. Weil, also ja, vielleicht hatten wir das Glück, dass uns das Leben an einen Punkt gebracht
genau.
hat,
dass wir das tun mussten. Was wir wollen.
Das ist, also ich genau. hatte, ich
es
war wirklich,
ja,
ich musste da jetzt sagen, so geht das nicht. Und ich bin so naiv, ich lehne mich da jetzt aus dem Fenster, also wenn ihr jetzt alle euer Leben verhunzt, weil ihr eure Bürojobs aufgebt und eurem Herzen folgt und es am Ende schief geht, keine Ahnung, dann geht das halt auch mit auf unsere Kappe. Aber ich kann einfach nur sagen, es wird funktionieren. Also,
nein, und vor allem,
vertraut
was heißt
euch.
Denn überhaupt schiefgehen?
Ja, genau, ja. genau. Und wenn man sich diese Frage stellt, was würde für mich ein Erfolg bedeuten? Und das bedeutet erstmal, dass du 5, 6 Jahre irgendwie hustlen musst und 1000 Sachen zusammenkommen müssen, damit das klappt. Ja, dann kann das verdammt nochmal scheitern. Mhm. Und dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Weg, weil die Dinge, wo du deinem Herzen folgst, da klingt das jeden Tag. Und da hast du was gefunden, wo du von Anfang an sagst, ich freue mich auf morgen, geil, da ist der nächste Podcast oder geil, da ist das nächste Ding. Mhm. Und wenn du da gut genug, du hast es eben schon gesagt, hingehört hast und das gefunden hast, wo du sagst, ey, da wäre jeder Tag ein Fest, dann kannst das doch nicht schief gehen. Da muss man vielleicht seinen Lebensstandard nochmal runterschrauben, weil das Geld nicht so groß reinkommt. Aber ich kann sagen, in der Zeit, wo ich mit dem Podcast angefangen habe, da bin ich wieder bei meinen Eltern eingezogen.
Ach du Scheiße.
Da habe ich, und das war toll. Also,
achso, okay, ja, du hast ein anderes Verhältnis offenbar. Ja.
Du kennst meine Eltern doch gar nicht.
Na, ich sag, du hast ein anderes Verhältnis zu deinen, als ich zu meinen. Ja.
Ja, und da, also, da waren auch wirklich, mein Kontostand, das war zwischenzeitlich zweistellig.
Im Minus.
Nee, es war ging immer noch gerade
also 10 Euro
so gut.
Minus.
Also, ja, wirklich. Also echt auf Kante genäht. Mhm. Und das waren tolle Zeiten. Das waren echt tolle Zeiten. Da hat es mir an sehr wenig gefehlt.
Ja.
Und ich weiß, das war in der Zeit, da hatte ich wirklich 0,0 Verantwortung für irgendwelche anderen Menschen. War natürlich total privilegiert, mit einem Backup zu haben mit meiner Familie, wo ich wusste, ich kann aufgefangen werden. Aber zur Not auch das mal eine Übung machen, sich zu fragen, wie viel Geld brauche ich eigentlich wirklich?
Ja.
Und all das runterzuschrauben und zu gucken, ist das Leben denn auf einmal total schrecklich, wenn man wieder in eine WG ziehen muss? Oder wenn man wirklich dann bei seinen Eltern erstmal wohnt und sagt, ich will jetzt mein Traumding machen. Ich ziehe wieder zu Hause ein, das ist mir wert. Ich habe das gemacht und ich habe meine Eltern ganz neu kennengelernt und ich hatte die Chance, wirklich meinem Herzen zu folgen und diese ersten Jahre zu überstehen, in denen du halt wirklich quasi kein Geld verdient hast.
Was haben deine Eltern da gesagt?
Ganz am Anfang waren sie so, okay, sind wir ja mal gespannt. Und dann ging das so los und dann fanden die das natürlich auch irgendwie ganz cool. Und also meine Mama hat immer gesagt, ey, ich will wirklich, dass du glücklich bist. Mach das, was dich glücklich macht. War total toll von ihr.
Ja, super.
Dann ging das los. Und als ich dann, ne, das waren ein paar Monate, ich bin in Meeren rumgereist, habe so ein paar Geschichten gesammelt. Und dann hieß es aus der Heimat, halt hier doch mal einen Vortrag und erzähl, was du machst. Und dann bin ich, als ich jetzt nichts mehr zu Hause war, gab es das dann. Es gab einen Zeitungsartikel und auf einmal standen da 70 Leute und wollten sich das anhören. Und da saßen meine Eltern auch mit dabei. Und das war für mich so ein richtiger Klickmoment. Ich wusste das vorher nicht. Referate in der Schule haben mir nie Bock gemacht. Aber auf einmal stand ich vor diesen 70 Leuten und habe über das gesprochen, was mir wirklich wichtig ist. Ne? Habe frei von meinem Herzen gesprochen. Und irgendwie bin ich so in den Flow gekommen. Ich habe fast meinen eigenen Körper verlassen und habe mir von außen dabei zugehört, wie ich da gerade diesen Vortrag halte. Und ich habe die Leute gesehen, die mir zuhören, das Funkeln in den Augen. Die haben geweint, die haben gelacht. Das war so intensiv und jeder hat das gespürt. Wir sind aus dem Ding rausgegangen und ab da war klar, that's the way. Da fanden die das, also mein Stiefvater, also ich glaube, niemand in der Familie hat mich so sehr unterstützt wie der. Der war die ganze Zeit, dass ich dann da gewohnt habe, jeden Abend hat er gefragt, wie läuft's, hat mir Tipps gegeben und sowas. Und das gab einen riesen Rückenwind auf einmal. Das war total krass. Und ich glaube, da wurde so richtig klar, oh, da ist eine Sache dran, die ist gut.
Wo war denn der Kipppunkt? Also du hast ja entschieden, BWL zu studieren und wolltest dann einen, keine Ahnung, was für einen Beruf machen.
Das wusste ich auch nicht. Ich hab mich erstmal nur an der Uni
eingeschrieben, was du wolltest.
Meine Eltern haben gesagt, Christian, wir kriegen kein Kindergeld mehr, wenn du jetzt nicht anfängst zu studieren.
Ah, okay.
Und dann habe ich mich in der nächsten Stadt für einen Studiengang ohne NC eingeschrieben, das war BWL. Und dann hieß es ja, Einführungswoche, da geht man durch Marburg und feiert zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, da kann ich ja schon mal hingehen. Und dann haben wir da toll gefeiert.
Voll in deinem Herzen, sag ich nur.
Ja, und dann habe ich da nette Leute kennengelernt, dann ging die erste Vorlesung los und dann bin ich da doch mitgegangen und fand es erstmal total spannend, vom Kopf her wieder gefordert zu werden. Und bis ich dann gemerkt habe, dass BWL mich in eine ganz falsche Richtung führt, war ich schon so tief im Studium drin, dass ich gedacht habe, ja, dann ziehe ich es erstmal durch. Vor allem, weil ich nicht wusste, was ich hätte sonst machen sollen.
Ja.
Ich war
ja
total lost und hatte nie gelernt, irgendwie wirklich mal die Ruhe zu haben, auf mein Herz zu hören und irgendwie einen Weg für mich zu finden. Und aus Mangel an anderen Ideen und Perspektiven habe ich dann nicht nur meinen Bachelor fertig gemacht, sondern auch noch einen Master gemacht.
Und? War das
sinnvoll? Ja, und dann hatte ich, im Endeffekt, ich wurde während der Flottille gefragt, gibt es etwas, was du so richtig bereust? Und ich wollte erst sagen, BWL studiert zu haben. Aha. Aber im Endeffekt muss ich jetzt sagen, ich bin dankbar dafür, weil am Ende meines Masters war ich dann...
Kindergeld.
Genau, wegen dem ganzen Kindergeld.
Deine Eltern sind dankbar.
Am Ende des Masters stand ich dann wirklich an einem Punkt, wo mir klar war, ich habe das jetzt studiert und ich war kurz davor, noch einen PhD dran zu hängen, damit ich keine Entscheidung treffen muss, wo ich jetzt anfange zu arbeiten, weil ich es alles so schrecklich fand. Und da war mir dann klar, ich kann so nicht weitermachen. Und all diese Jobs waren so weit weg von dem, was ich für vorstellbar hielt, das jetzt jeden Tag zu machen, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich gehe jetzt komplett raus. Ich habe damals auch meine Beziehung in die Brüche gegangen und ich stand auf einmal da mit einem Surfbrett und einem Rucksack und habe gesagt, das Einzige, was ich weiß, ich liebe es, am Meer zu sein und zu surfen. Ich gehe jetzt ans Meer, ich surfe und ich gucke, was ich für Leute treffe. Ich habe Bock, geile Geschichten einzusammeln. Und so bin ich los. Und das hätte ich niemals gemacht. Alle sagen immer, das war so mutig. Das war nicht mutig.
Nee, du hast
das
keine
war
Wahl.
Das war die mit Abstand beste Option, die ich hatte, weil alles andere war fürchterlich. Da habe ich wirklich Depressionen bekommen, wenn ich mir darüber nur nachgedacht habe, das zu machen. Und deswegen, ja, die Frage war, und dann kann ich sagen, war auch echt nicht cool, dieses Studium gemacht zu haben. Aber am Ende hat es mich in die Krise gestürzt, die es brauchte, um da dann rauszukommen und dieses Riesengeschenk zu bekommen.
Und da sind wir wieder, dass in jeder Krise, so wie Corona, eine Chance steckt. Jetzt gibt es so viele Menschen, die nicht so eine Krise erleben, beziehungsweise nicht so unglücklich sind, dass sie ihr Leben vielleicht verändern könnten, dass sie ihrem Herzen folgen oder das machen, wovon sie eigentlich vielleicht zum Beispiel als Kind geträumt haben. Was machen wir mit denen?
Ja, die müssen raus aus ihrem Alltag, eine Woche lang, wie Passanas Schweigeseminar machen. Mhm. Ich habe letztes Jahr...
Oder mit der Flottille von Soul Sailing mal rum.
Ja, das sollen sie machen, um Spaß zu haben. Aber ich glaube, sie müssten, ich habe dieses Jahr eine Meeresqueste gemacht, da gibt es auch noch eine Folge zu, die kommt in ein paar Wochen raus. Segelreise zu sich selbst. Da war man 10 Tage auf einem Segelboot und hat sich die ganze Zeit nur mit sich selbst beschäftigt und ist wirklich am Meer gewesen. Es gab ganz viel Stille, man hat sich die Natur angeguckt, geguckt, was lerne ich da über mich. Mhm. Und wirklich rauszugehen, wirklich in die Stille zu kommen, wirklich sich selbst zu begegnen. Und man, das sagt man so oft, sich selbst begegnet man, wenn man keine Ablenkung hat. Wenn man wirklich auf sich zurückgeworfen wird. Und die Natur ist so ein toller Ort dafür. Rauszugehen und wirklich Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und man kann gar nicht anders, als dass einem deutlich wird, bin ich on track oder nicht? Was sind die Dinge, die da hochkommen? Bin ich total glücklich und zufrieden und dankbar über all die Sachen, die mir da begegnen? Oder wird mir auf einmal klar, ach du Scheiße, da schlummert ja ganz schön was? Mhm. Und dann kann ich einfach nur sagen, ich weiß, es ist so hart, sich dem zu stellen. Und so gerne machen wir schnell wieder einen Deckel drauf, zurück in den Alltag vergessen wir das. Aber dann schleppst du das die ganze Zeit mit dir rum und wirst dadurch ausgebremst. Das ist wie, wenn wir jetzt beim Segeln sind, als ob du die ganze Zeit einen Anker hinter dir herziehst. Ja. Und auch wenn das eine Scheißarbeit wird, den Anker in dem Gewurstel, den der mittlerweile mit eingesammelt hat, da wieder rauszuholen. Das lohnt sich, weil wenn du das gemacht hast, durch diesen schwierigen Prozess gegangen bist, dich dem gestellt hast, dann hast du freie Fahrt und kannst deinen Kurs wieder neu einschlagen. Und deswegen würde ich sagen, raus, Ruhe, Stille, sich selbst begegnen und gucken, was hochkommt und dann den Mut haben, dafür hat man es ja ursprünglich auch gemacht, dem nachzugehen, wo man merkt, Alter, das kommt hoch, das ist dran.
Ich weiß, das ist eine sehr intime Frage. Als du die Meeresqueste gemacht hast, was kam bei dir hoch? Weil wir haben ja alle das Theater im Kopf. Wir kennen es ja alle. Das rattert ja die ganze Zeit. Was kam bei dir hoch, was du hier preisgeben kannst und möchtest?
Als ich da auf der Flottille war, war ich viel in der Natur. Und bin da hingegangen. Ich habe mich da angemeldet, weil ich Persönlichkeitsentwicklung total spannend finde. Und ich wollte einen Podcast drüber machen, um dieses Thema auch dafür Leute zu sensibilisieren. Und mit der Meeresqueste ist es halt so in den Meeren verankert, dass es toll in den Podcast passt. Und dann habe ich gedacht, ey, nimm mal selber teil. Du hast viel zu lange dir da keine Zeit mehr für genommen. Ich wusste gar nicht so ganz genau, mit welchem Thema ich da jetzt hingehe. Andere hatten so ganz klar, ey, da ist bei mir gerade was dran, damit will ich mich auseinandersetzen. Ich dachte, keine Ahnung, was es ist.
Das fand ich am besten, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man schon ein Thema hat, ist es auch gut. Aber also keine Sorge, das Thema kommt schon. Ja. Also das muss man echt sagen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das veröffentlichen werde, aber in dieser Runde möchte ich das jetzt mit euch teilen. Ich habe die ganze Zeit schon gemerkt, ich habe ein komisches Verhältnis damit, Anerkennung, Zuspruch von anderen Menschen zu bekommen. Mhm. Das ist einerseits was mir total wichtig ist, wo ich in meiner Schulzeit nicht so viel von war ich kein cooler Typ, da war ich, habe ich nicht zu den Coolen gehört, sondern ich habe die ganze Zeit irgendwie um Anerkennung gekämpft. Ich war total hyperaktiv, war total drüber, habe alle Grenzen überschritten und so und mir ist gar nicht gut gelungen, dazu zu gehören. Mhm. Und da ist so irgendwie so eine tiefe Angst entstanden, nicht dazu zu gehören und um die Anerkennung der anderen zu kämpfen. Und dann bin ich irgendwann zu einem Profi darin geworden und hab's total gut gelernt, anderen Menschen zu gefallen, ein People-Pleaser zu sein und mir war es total wichtig, bei anderen gut anzukommen. Also wie mir dann in dieser Zeit klar geworden ist, ich habe mich die ganze Zeit durch die Augen der anderen gesehen. Ich habe immer geguckt, was sehen die, wenn die mich anschauen? Und habe mich gar nicht selbst angeschaut, sondern immer diese Anerkennung gesucht. Und mir ist vorher nur aufgefallen, irgendwie habe ich ein komisches Verhältnis dazu. Mir ist das total wichtig, dass Leute mich irgendwie ganz cool finden. Und wenn ich Komplimente dann bekomme, und Leute sagen, boah, ey, du machst so einen tollen Podcast oder auch im privaten Leben oder sowas, dann hatte ich immer so ein Gefühl in mir drin, ja, ach, als ob, das ist jetzt auch nicht so großartig. Das heißt, selbst wenn ich diesen Zuspruch bekommen habe, habe ich den noch nicht mehr angenommen und richtig geglaubt. Und dann habe ich gedacht, ich setze mich mal mit diesem Thema auseinander. Und ja, als ich da in der Natur war, ist mir das so krass aufgefallen, wie sehr ich darauf warte, dass ich von anderen Anerkennung bekomme und habe dann versucht, mal zu gucken, wie ich auf mich selber schaue. Und es gibt so eine Solo-Zeit, wo man 36 Stunden alleine in der Natur ist. Wow. Und in dieser Zeit gab es niemand anders, über den ich mich hätte anschauen können. Und dann habe ich auf einmal meine eigene Stimme gehört, meinen Self-Talk, den ich die ganze Zeit mache. Und der war so krass toxisch. Da, weißt du, der treibt mich die ganze Zeit an wie so einen Drill-Sergeant. Mhm. Und wenn irgendeine Kleinigkeit nicht geklappt hat, ist der sofort drauf, ey, du bist so schlecht, wenn das jetzt jemand gesehen hätte, was für ein Anfänger du bist und so. Wirklich, das waren meine Gedanken.
Da bist du nicht allein. Also.
Ja, das mag sein, aber für mich persönlich war das so, dass ich gedacht habe, krass, ich würde niemals mit irgendjemand anders so reden, und wenn ein anderer Mensch so mit mir reden würde, würde es mich zutiefst verletzen. Aber ich selber rede die ganze Zeit so mit mir. Und das war so eine krasse Erkenntnis. Ich habe gedacht, fuck, kein Wunder, dass ich, wenn ich so über mich selber denke, niemals ein Kompliment von anderen wirklich annehmen kann. Und vor allem, dass ich so sehr auf Komplimente oder Anerkennung von anderen angewiesen bin, weil ich selbst mir ja nichts zugestehe. Mhm. Und ich habe diese Zeit dann auch genutzt, um das vielleicht aufzulösen und auch zu erkennen, woher das kam. Ne? Und genau das, was ich erzählt habe, so in der Kindheit, wo es nicht so, irgendwann war dieser Drill Sergeant nötig, um mich auf Vordermann zu bringen. Und der hat einen tollen Job gemacht. Ich hatte da dann irgendwann gar keine Probleme mehr mit. Aber ich habe den nie wieder abgestellt. Und das ist natürlich ein Prozess. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den komplett los bin. Aber obwohl das vorher die ganze Zeit da war, ich habe es nicht gehört. Ich habe das nicht mitbekommen, dass jemand so mit mir spricht, dass ich so mit mir spreche. Und das war eine wahnsinnig krasse und tiefe Erkenntnis, die ich da bekommen habe.
Das heißt, dass auch der Podcast dich irgendwie auch teilweise auf den spirituellen Weg geführt hat?
Das würde ich nicht sagen. Ich hatte in dieser Lebenskrise, die ich eben beschrieben habe, als ich am Ende meines Masterstudiums war, hatte ich einen Freund, der zu so einem persönlichkeitsentwicklungsgrößeren Ding gegangen ist. Und der hat gesagt, ey, das wäre jetzt genau das Richtige für dich, komm mal mit. Und ich war bis dahin überhaupt nicht auf den Trip, aber da war mir jede Hilfe recht. Und da bin ich dann da hingegangen und habe dann Meditation kennengelernt, habe die verschiedensten Leute kennengelernt. Weißt du, da waren so Wim Hof und wie sie alle nicht heißen. Ne? Genau, und so ganz, ganz bunter Mix an Workshops und Vorträgen, die man da hören konnte. Und da habe ich so viele Sachen erlebt, wo ich vorher gesagt hätte, sowas glaube ich nicht, dass sowas überhaupt geht. So viele, was wir als Wunder bezeichnen würden, ne? Dass das passiert, wie unwahrscheinlich ist das? Und da ist es die ganze Zeit passiert, und da hat sich das für mich so ein bisschen geöffnet, und seitdem würde ich sagen, das, was ich vorhin meinte, das für mich Spiritualität, sich selbst kennenzulernen, sich mit sich auseinanderzusetzen und die verschiedensten Varianten dafür auszuwählen, sei es in Meditation zu gehen oder irgendwelche Sachen, wo ich früher gesagt hätte, das ist total der Wuhu, würde ich sagen, ich probiere es mal aus, ich lerne bestimmt was über mich. Wer weiß, ob das funktioniert, aber ich werde sicherlich was lernen. Und deswegen bin ich dadurch total offen geworden und freue mich eher davon, so kleine Dosen mal in den Podcast reinzulassen. Weil ich muss auch zugeben, ich bin eigentlich so ein rationaler Mensch, dass ich so ein bisschen Angst davor habe, im Podcast über sowas zu sprechen, weil ich so denke, dann halten mich die anderen Leute ja auch für so einen Spinner.
Ja, ja, zum Glück hast du mich, der sich dann zum Spinner macht und solche Fragen stellen kann.
Ja, genau.
In deinem Podcast. Also bei mir ist es mit Spiritualität immer so gewesen, dass ich das Gefühl habe, das ist auch nicht mein Bild, das habe ich auch irgendwo gelernt, dass wir wie eine Zwiebel sind, und in jedem Seminar stellt sich halt so eine Zwiebelform ab. Das ist dann etwas, was wir aus alten Zeiten mal waren und was dann weggeht, und dann kommen neue Schichten zum Vorschein. Und wenn du jetzt diese Schicht des People-Pleasers abgelegt hast, was ist denn das Neue, was zum Vorschein kommt?
Das ist eine richtig gute Frage. Also, weil ich glaube, ich bin gerade erst dabei, das abzulegen. Ne? Also ich habe jetzt diese Schicht erkannt und da, glaube ich, einen riesen Schnitt reingemacht, um das abzupellen. Und jetzt bin ich gerade mal dabei zu beobachten, ist die noch drauf? Und ich glaube, die Schicht, die erstmal darunter liegt, ist so ein Frieden mit mir zu schließen und selbst liebevoll, wertschätzend mit mir umzugehen. Wenn irgendwas schief geht oder sowas und in mir schon wieder so eine Unruhe aufkommt, ich sage, nee, ist doch überhaupt nicht schlimm, jeder macht mal einen Fehler. Weißt du, so, das sind so diese kleinen Übungen. Und dieses Gefühl, was ich mir eigentlich von anderen Menschen immer geholt habe, dieses warme Gefühl von, ah, okay, ich bin gut so, wie ich bin, mir das auch irgendwie selbst zu geben. Ich glaube, das wäre so jetzt mein Wunsch, dass das darunter herauskommt.
Kannst du dir vorstellen, dass dein Podcast durch weitere Erkenntnisse über dich eine andere Schwingung bekommt oder ein bisschen anders wird dadurch, dass er sich immer weiterentwickelt?
Bestimmt. Wir haben ja Leute, die diesen Podcast ziemlich lange hören, aber vielleicht fragen wir das mal in die Runde, weil die diese Beobachtung vielleicht viel stärker sehen als ich selber. Habt ihr das Gefühl, der Podcast hat im Laufe der 100 Folgen jetzt eine andere Schwingung bekommen?
Nö.
Aus der Messe bekommen so ein, zwei. Nö. Ja, dann scheinbar nicht.
Ja, das Spannende ist ja, dass wir hier Live-Podcast machen mit ungefähr 40 Menschen vor uns, die aber natürlich gewöhnt sind, dir zuzuhören. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit für diese Menschen hier, auch mal Fragen zu stellen. Also was ihr von Chris immer schon mal wissen wolltet. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ihr, ich glaube, ihr müsst nach vorne kommen, weil wir ein kabelgebundenes Mikro haben. Und ihr könnt eure Fragen stellen. Ihr habt mir aber auch ganz viele Fragen schon geschickt und Chris auch, die ich natürlich vorlesen kann. Aber ich würde euch gerne die Priorität lassen, dass ihr nach vorne kommt und wer eine Frage hat, kann sie dann stellen.
Ja, und um das Eis zu brechen, würde ich mir eine Person nach vorne wünschen, und zwar die Christine. Die hat mir nämlich so viele Fragen für diese Folge geschickt, ohne dass sie wusste, dass diese Folge jetzt aufgenommen wird, wenn sie dabei ist.
Ach, geil.
Und wenn Christine mag, sie steht auf, sehr schön, dann würde ich mich total freuen, wenn sie diese Fragen jetzt einfach selber stellt. Hast du den Zettel, wo die Fragen draufstehen? Ja, klar. Weil die arme Christine, wenn ich sie wäre, hätte ich jetzt gedacht, oh Gott, was waren das nochmal für Fragen? Danke. Hallo Christine.
Hallo Chris. Gab es ein Gespräch, das du aufgezeichnet hast, dann aber doch nicht veröffentlichen konntest?
Es gab ein Gespräch, ja. Und ich fände es total unschicklich, im Podcast jetzt diese Person zu nennen. Aber es gab eine Person, die ich total spannend fand, die großartige Abenteuer gemacht hat. Aber die in dem Podcast, die, da merkte ich schon bei der Anbahnung, die hat gar keinen Bock. Die meinte immer, ja, muss ja, ne, komm, muss ja, ne, machen wir nicht so. Nee, muss gar nicht, wir müssen das nur machen, also wenn du auch wirklich Lust drauf hast. Dann meinte sie, ja, nee, ja, schon 1000 Interviews, aber muss ja, ne, muss ja. Und dann habe ich schon gedacht, komisch, naja, dann probieren wir es mal aus. Und dann habe ich mit der Person ein Gespräch geführt. Und das Abenteuer, das war so groß, dass man denkt, das muss man eigentlich veröffentlichen. Aber ich habe Leute, die hören das dann Probe, 3 Personen, vielen Dank, dass sie das schon seit 4 Jahren machen. Die haben alle gesagt, das Thema ist so spannend, man hört rein, aber nach einer halben Stunde bekommt man so schlechte Laune. Die hat jede einzelne Antwort mit, ach Gott, ja, angefangen und dann irgendwas gesagt. Das war wirklich absurd und ich glaube, die Person, die waren nicht nur irgendwie schlecht drauf, sondern der ging es auch nicht so gut. Und am Ende habe ich mich dann dagegen entschieden, die zu veröffentlichen, weil ich dachte, das ist weder für die HörerInnen schön, noch für sie, noch für irgendjemand anderen. Deswegen ist diese Folge dann in die... Die wird nicht veröffentlicht.
Okay, danke. Dann nächste Frage. Wie lange war die längste Zeitspanne, die zwischen einer Aufnahme und der Veröffentlichung verstrichen ist und warum? Also ich denke da zum Beispiel an Gäste wie Uli Kunz oder Flo Hubert, wo du auf eine Terra X-Sendung warten musst.
Ja, genau. Also das kommt manchmal vor, dass Veröffentlichungen einfach erst in einem halben Jahr sind. Aber ich nehme auch wirklich Folgen ganz schön lange im Voraus auf. Also ich glaube, jetzt ist eine Folge fertig geschnitten und wartet auf Veröffentlichung, die ich irgendwann im Frühjahr aufgenommen habe, wo ich aber weiß, das ist so eine zeitlose Folge und die Personen sind auch total fein damit, wenn die einfach so ein bisschen auf Eis liegt und das Thema, ich versuche auch thematisch zu gucken, dass man jetzt nicht 3 Folgen mit irgendwelchen FreitaucherInnen nacheinander hat oder ähnliches und dann muss man manchmal sagen, boah, ich schieb's nochmal und dann vergeht wirklich lange Zeit. Also ich glaube, es ist so ein halbes, dreiviertel Jahr. Ist schon vorgekommen, auch wenn es eher die Ausnahme ist.
Ist es auch schon mal passiert, dass in dieser Zeitspanne irgendwas passiert ist, weswegen du die Folge dann nicht mehr veröffentlichen konntest?
Zum Glück nicht. Und wenn das absehbar wäre, würde ich dann auch schnell veröffentlichen.
Okay, dann letzte Frage von mir. Du hast ein bisschen was schon dazu gesagt, wie oft du letztendlich eine Folge hörst, wiederhörst, bis du sie veröffentlichen kannst. Wie sieht es aus, wenn aus der Folge oder wenn es eine Ocean Talk Folge wird? Und was genau musst du überhaupt nach der Aufnahme noch alles machen?
Also nach der Aufnahme beginnt dann der Schnitt und das heißt, ich höre mir das Ganze an und schneide schon mal alle Ams, alle Pausen, all sowas raus und lasse das auf mich wirken und gucke, war das jetzt irgendwie kurzweilig, gab es Passagen, wo es ein bisschen langweilig wurde oder die sich gezogen haben, dann kürze ich die nochmal und dafür höre ich das in der Regel dann nochmal 1-2 Mal, wobei wenn ich jetzt 1,5 Stunden Podcast schneide, dann brauche ich dafür wahrscheinlich so 4-5 Stunden, wenn ich es wirklich gründlich mache. Manche Gäste sind natürlich, wenn ich einen Uli schneide oder sowas, ne? Oder Lukas, die sind so fit darin, da muss ich gar nicht viel machen. Wenn die mal M sagen, dann freut sich jeder, dass sie mal eine kurze Pause haben, um nachzudenken. Und dann ist das so natürlich, dass sich dann niemand dran stört. Das geht dann manchmal echt zügig und wenn man dann auf einmal merkt, so manche Leute, die haben, also manchmal merkt man einfach, manche Leute sagen halt andauernd halt, dass irgendwie sowas wie halt so und so und das ist dann schon ein ganz schöner Flickenteppich und da braucht man dann schon länger für. Und wenn es dann noch ein Ocean Talk ist, dann schneide ich ja nicht nur die Podcast-Folge, sondern dann kommt noch der Schnitt für dieses YouTube-Ding, was der Lennart Rossenfeld macht, Gott sei Dank. Aber dann gucke ich mir das auch noch einmal im Rohschnitt an und gebe meine Kommentare dazu. Und dann gucke ich nochmal den Feinschnitt an und gucke, gibt es noch irgendwas. Und dann habe ich die schon echt 3, 4, 5 Mal gehört, bis das Ganze online geht.
Okay, vielen Dank.
Ich danke dir.
Mal weiter.
Applaus für Christine.
Ja, gibt es vielleicht noch Menschen, die was sagen wollen hier? Komm nach vorne.
Dann komm nach vorne. Helena, hallo.
Hallo Chris. Und zwar habe ich jetzt im Gespräch mich gerade erst gefragt, wenn du jetzt in der Situation wärst und deinem Ich einen Rat geben könntest, wo du dein BWL-Studium gerade angefangen hast, weil viele ja auch so hochgucken zu dir und du jetzt mit deiner Persönlichkeitsentwicklung und deiner Krise, wo du die Chance genutzt hast, da rauskamst, was würdest du dir da selbst raten?
Ja, das ist so eine schwierige Frage. Also ich hätte natürlich total Angst, dass ich diesen Glückstreffer, dass das so die falsche Richtung war, dass ich diese Krise geraten bin, dass ich mir den verhunze und am Ende in so einer mittelguten Lösung lande, bei der ich dann nur so halb glücklich bin, aber zu glücklich, um wirklich was zu verändern. Aber ich könnte es gar nicht nochmal zulassen, so viel Zeit da reinzustecken, etwas zu lernen, was mich nicht interessiert. Und BWL ist ja nicht von Grund auf scheiße. Da gab es ja Leute, für die war es genau das Richtige. Mit denen bin ich heute noch befreundet. Das sind tolle Menschen. Und die gehen da drin auf. Die haben da richtig Spaß dran. Ne, für die ist das Richtige gewesen. Für mich war es das nicht. Und das Studium, es ist ja eigentlich egal, was du da drin lernst. Am Ende geht es darum, dass du irgendwie einen Abschluss hast und weitermachst. Und ziemlich bald ist auch der egal. Dann hast du ein bisschen Berufserfahrung. Und irgendwie geht das dann schon weiter. Das Studium ist eigentlich so eine tolle Zeit, in der man von tollen Menschen, die dieses Fach so richtig begriffen haben, lernen kann. Wo man keine andere Aufgabe hat, als dahin zu gehen und von Professoren dieses Fachs unterrichtet zu werden. Für mich war das immer nur so ein Pain in the Ass, ich musste irgendwie meine Klausuren bestehen und sowas, für etwas, was mich wirklich nicht interessiert hat. Das war nochmal eine Verlängerung von der Schule mit einem Schulfach, wo du denkst, oh nein, schon wieder. Und das ist so ein Verschenken von Lebenszeit und Lebensenergie, dass ich sagen würde, fang nicht an zu studieren, bis du nicht was gefunden hast, wo du richtig Lust drauf hast, darüber mehr zu lernen. Weil dafür ist diese Zeit da und das ist eigentlich ein Geschenk und das habe ich komplett verwirkt. Und dem nachzugehen, das wäre mein Tipp an den Chris, der damals mit 20 BWL angefangen hat.
Also du würdest sagen, wenn du schon innerlich spürst, dass das nicht das Richtige für dich ist, das dann auch abzubrechen und dir die Zeit zu nehmen, dann auf den Grund zu gehen, was du wirklich machen möchtest.
Ja. Ich würde sagen, wenn du wirklich spürst, da stimmt was nicht, dann ist das genau dieser Anker, von dem wir vorhin gesprochen haben, wo du was hinter dir herziehst und merkst, boah, das ist nicht. Guck ihn dir an, hol den raus, mach die Arbeit, setz ein Semester aus und frag dich wirklich, mach ein Praktikum in irgendeinem Unternehmen, wo dich das hinführen würde. Frag dich, ist es das? Oder mach ein Praktikum bei einem Unternehmen, wo du sagst, das hat nichts damit zu tun, aber ich fände es so geil, sowas zu machen. Und finde das für dich heraus. Und wenn du dann auf einmal erkannt hast, ey, das ist mein Weg, nicht das, was ich vorher gemacht habe, das ist mein Weg, dann solltest du den gehen. Und wenn das bedeutet, dein Studium abzubrechen, dann ist das so. Und wenn das bedeutet, dein Studium durchzuziehen, ein guter Freund von mir, ne, der ist Mediziner und der hat sich ganz oft diese Frage gestellt. Und das, was er im Studium machen muss, war ganz oft sehr weit weg von dem, wie er gerne leben möchte. Aber das, wo es ihn mal hinführen kann, ist immer noch das, wofür er brennt. Und da ist es, glaube ich, die richtige Sache dann auch mal durchzuhalten und durchzubeißen und das zu machen, aber sich vorher klar zu machen, wofür mache ich das eigentlich, und dann ist es, auch wenn es weh tut, das ist halt das Blöde, wenn man in solchen Strukturen ist wie Schule, Uni und ähnliches, da muss man auch manchmal Sachen erleiden, die halt nicht so geil sind, also das gehört dazu und das gehört auch dazu, wenn man seinem Herzen folgt, auch ich muss Steuererklärungen machen, E-Mails schreiben, all so ein Krams, auf den ich wirklich keinen Bock habe, und das ist ein Teil davon.
Ja, ich glaube, die große Frage für die meisten dahinter ist ja auch, wie du dann da losgezogen bist, als du die Krise hattest und gesagt hast, okay, ich habe jetzt mein Surfbrett und meinen Rucksack, aber du hattest ja noch nicht die Perspektive, du wusstest ja noch nicht genau, wofür es hin, und das ist ja genau das große Fragezeichen, oder? Oder hattest du da schon eine genauere Idee oder Perspektive?
Nee, genau, das war das. Ich hab gesagt, ich gucke mir jetzt diesen Anker an, ich mache diese Jobs jetzt erstmal nicht. Ich mache jetzt hier einen Cut, was auch bedeutet, dass meine damalige Beziehung zerbrochen ist, was auch sehr, sehr schmerzhaft war. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich probiere jetzt, ich fange jetzt da an, wo ich am glücklichsten bin, nämlich wenn ich surfen gehe. Ich gehe jetzt ans Meer. Ich hatte ja sowieso nichts mehr, woran ich gebunden war. Und dann schaue ich mal, wo es mich hinführt. Und auf einmal war ich in einem Element, da wusste ich noch nichts von diesen Vorträgen, aber als ich dem begegnete bin, habe ich gespürt, oh, da ist was, da ist was. Und ich war so frei, dass ich dem nachgehen konnte. Und darum geht es, glaube ich, dass man im Zweifelsfall bereit ist, die Zeit reinzustecken, auszuprobieren und dabei wach zu sein, bei sich zu sein und zu fragen, wo spüre ich, hier ist Musik drin und wo merke ich, hey, ganz ehrlich, habe ich eh schon wieder keinen Bock drauf.
Cool, vielen Dank, dass du das geteilt hast.
Vielen Dank für deine Fragen.
Ich glaube, es geht auch immer darum, eine Krise aushalten zu können. Resilienz ist so ein schönes modernes Wort geworden, ne? Hast du da irgendwie Training drin? Wie hält man denn eine Krise am besten aus?
Naja, also aus den Krisen, die ich dann da erlebt habe, habe ich ein gewisses Training. Und im Grunde ist das, was man dann gelernt hat oder trainiert hat, das, was du am Anfang meintest. Dieses Wissen, ey, eine Krise kann echt für was gut sein. Wir haben das jetzt schon so oft gesagt. Ohne diese Krise wäre dieser wunderbare Weg nie entstanden. Also ich habe wirklich zutiefst verinnerlicht und am eigenen Leib erfahren, Krisen können verdammt nochmal für was gut sein. Sie sind verdammt unangenehm. Das war wirklich der Tiefpunkt meines Lebens, weil ich ein sehr privilegiertes Leben hatte bisher. Von da aus ging es steil bergauf und dementsprechend, wenn jetzt eine Krise kommt, dann fühlt sich das unangenehm an und dann weiß ich aber, die muss jetzt wohl sein und am Ende bin ich danach aufgeräumter als vorher, auch wenn es wehtut.
Ich kann mir vorstellen, dass Leute von draußen sagen, ja, ihr habt leicht reden und das würde ich auch sagen, stimmt, weil wir, wie du sagst, privilegiert aufgewachsen sind, also aus relativ gut bürgerlichen Kreisen in Städten, die funktionieren. Das heißt, wir haben einen doppelten Boden, den viele nicht haben, das muss man auch klar sagen. Das heißt, wir können uns trauen, abzuschmieren, in Anführungsstrichen, ja, ein Studium. Ich habe ein Studium abgebrochen, du hast ein Studium zu Ende gemacht, mit dem du nichts anfangen konntest. Und ich wusste aber immer, selbst wenn ich echt abschmiere, ich habe Eltern, zu denen ich zurück könnte, auch wenn ich nicht wollte. Und du hast das sogar machen müssen, du musstest sogar zu deinen Eltern zurück. Das heißt, wir haben den doppelten Boden. Wenn Leute den nicht haben, werden die uns berechtigterweise sagen, ja Jungs, ihr habt leicht reden mit eurem Volk da am Herzen. Wie soll ich meinem Herzen folgen, wenn ich wirklich gar keine Sicherheit irgendwo habe?
Ja, dann ist die Krise tatsächlich einfach nochmal eine ganze Ecke größer.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube, wenn ich jetzt mit meiner Erfahrung, die ich jetzt hätte, nochmal in der Situation wäre und ne, man hat jetzt leicht reden, weil es hypothetisch ist, ich würde sagen, im Zweifelsfall musst du dann halt einfach irgendwie versuchen, dir selbst so einen ganz kleinen Backup-Plan zu machen und also was ist denn die Alternative? Die ganze Zeit diesen Anker hinter dir herzuziehen und ein unglückliches Leben zu führen. Also dann hat man doch schon verloren. Also dann braucht man keinen doppelten, dann sitzt man doch schon in der Tinte. Mhm. Aber ja, schwierig. Ja. Boah, das ist ja wirklich, also ich hätte gedacht, das wird ein ganz anderes Gespräch.
Tut mir leid. Chris, gibt es jemanden, der bei dir, wenn du jetzt auf diese 99 Folgen zurückblickst, wirklich hängen geblieben ist? Ich weiß, es ist immer so ungerecht den anderen gegenüber, die auch so toll sind, aber gibt es eine Person, wo du sagst, boah, das war Wahnsinn.
Ja, also wie du sagst, es ist total ungerecht den anderen gegenüber und das kann ich auch nicht, weil es gibt so viele, wo ich sagen würde, das war Wahnsinn. Also, letztens hat jemand mich an Esther Horvath erinnert. Was war das für ein wahnsinns tolles Gespräch und so eine inspirierende Frau, wie sie über ihr Leben und genau dieses Spirituelle, dieses Warum dahinter spricht, zutiefst beeindruckend. Jetzt habe ich vor kurzem Burkhard Pieske interviewt.
Ja.
Oh, was hat der für ein Lebenswerk? Es ist unfassbar. Dann hast du Leute wie André, wie Uli, dann auch Lukas Müller, dem verdanke ich wirklich total viel. Der hat mir einige Türen geöffnet, ne? Also auch wirklich so aus diesem Podcast weiterzugehen, mit diesen ersten Freitauchkursen überhaupt auf die Idee zu kommen, Community-Events zu machen und sowas. Da gibt es so viele und ich suche sie mir ja wirklich aus, weil ich mich sehr für sie interessiere und wenn ich sie dann kennenlerne, sind sie oft noch so viel toller, als ich mir das vorgestellt habe, dass ich nicht mich festlegen kann und ne, ich habe jetzt ein paar Namen genannt und ich müsste jetzt eigentlich noch direkt 95 weitere aufzählen, weil ich mich sonst schlecht fühlen würde, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen.
Musstest du schon mal bei einem Podcast entweder beim Interview oder später beim Schnitt weinen oder warst nah dran und hattest so einen Kloß im Hals?
Ja, Kloß im Hals. Weinen fällt mir unfassbar schwer. Mhm. ist auch etwas, was mir aufgefallen ist auf der Meeresqueste, wo ich mich sehr mit mir auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, wie schwer es mir fällt, so eine starke Emotion zuzulassen und vor anderen Menschen zu weinen. Mhm. Aber dieses Gefühl, dass ich wirklich den Kloß im Hals habe und eigentlich denke, mein Körper will gerade weinen, ich habe nur noch irgendeine Barriere, die es nicht so richtig zulässt, das habe ich schon häufiger. Und auch eben auch Gäste, die während des Podcast-Gesprächs anfangen zu weinen. Und wenn man in so einer krass, tiefen, engen Verbindung steht in diesem Moment, dann geht das gar nicht anders.
Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen?
Bei Esther war das so, ich hab ja einige Folgen auch gemacht mit Menschen, die wirklich persönliche Schicksale haben, die krass waren. Tanja Miranda zum Beispiel, die deren Tochter fast ertrunken ist und die so Angst vorm Wasser hatte, ihre ganze Familie. Und um die Tochter wieder fit zu machen, weil die echt körperliche Schwierigkeiten danach hatte, mussten die ins Wasser gehen, um mit ihr Krankengymnastik zu machen. Und mittlerweile ist sie Subtrainerin und ich sehe immer wieder Instagram-Stories, wie sie für Rollstuhlfahrende und sowas Subrennen und alles Mögliche anbietet. Solche Geschichten, die gehen mir tierisch nahe.
Ja, ich kenne sie auch, sie ist Eckernförderin.
Ja, genau.
Und quasi eine Nachbarin von mir. Finde ich auch total beeindruckend. Gibt es in deinem Podcast manchmal Situationen, die dir zu weit gehen, wo Menschen eventuell sich zu sehr öffnen und wo du sagst, ach, das vertragen die Leute da draußen nicht?
Nicht, wenn sich die Leute zu sehr öffnen.
Okay.
Manchmal habe ich das Gefühl, also manche Leute sind ja auch sehr speziell. Gerade Leute, die so ganz wunderbare Abenteuer machen, sind manchmal schon auch ein bisschen durchgeknallt.
Wie meinst du das?
Tim, ich wollte dir das schon länger mal sagen. Ja, zum Beispiel, wenn wir miteinander sprechen und über Spiritualität reden, dann ist das schon sowas, wo ich manchmal so einen Moment habe, so, wow, das ist schon was, was für den stinknormalen Menschen in Deutschland vielleicht total esoterisch, spirituell, komisch klingen könnte, wo ich dann schon auch manchmal so denke, so, oh, bin ich mal gespannt, wie das jetzt so ankommt. Wenn die Folge zur Meeresqueste zum Beispiel, da bin ich sehr gespannt, wie die ankommen wird. Ja. Und da muss ich ein bisschen mutig sein und sagen, nee, das ist was du gut findest, jetzt steh mal dazu. Versuch nicht Everybody's Darling zu sein und eine allglatte Folge zu machen, sondern steh mal zu was, wo vielleicht auch welche sagen, jetzt wird er zu einem Spinner und halt das aus. Und da habe ich das manchmal. Aber wenn sich Leute öffnen und wirklich von ihrem Herzen erzählen, ich glaube, das ist es, wofür ich das mache. Mhm. Das kann mir nie zu weit gehen.
Ja, ja. Ich sehe es immer und überall, wo ich bin. Also ich beschäftige mich mit Spiritualität seit 20 Jahren. Auch aus einer ganz krassen Lebenskrise mit Selbstmordgedanken heraus, wo ich total dankbar auch für bin, ne, dass das damals so weit gekommen ist mit mir. Und ich stelle immer wieder fest, wie viele Menschen eigentlich Hilfe bräuchten, also Hilfe brauchen klingt immer so doof, sagen wir mal, die bräuchten einen Entwicklungsschritt, trauen sich den aber nicht zu gehen, weil sie auch nicht genau wissen, wohin. Die wollen nicht zu einem Psychologen gehen oder zu einem Coach, Coachin oder wie auch immer. Aber am Anfang habe ich auch mal gedacht, wenn ich darüber rede, ist es, vielleicht führt es zu weit und ist zu peinlich, aber dann, wenn ich es tue und erzähle, dass ich jetzt zum Beispiel am Sonntag in ein 10-tägiges Schweigeretreat gehe, jeder ist interessiert, das ist das Verrückte. Obwohl es mir am Anfang peinlich war, dass ich solche Dinger mache. Und so kann es dir auch gehen. Und es ist eine Welt, die sich dafür gerade öffnet. Lass uns doch die Türöffner sein.
Ja. Ja. Gerne. Ja, du hast völlig recht. Und da muss ich mutig sein. Das sind Momente, in denen ich mutig bin.
Ja. Mut ist Angst plus ein Schritt. Du hast Angst davor und jetzt machst du einen Schritt und veröffentlichst das Ding. Geil. Glückwunsch.
Danke.
Also hier stehen noch ganz viele Fragen, die wir alle schon beantwortet haben. Deshalb würde ich euch fragen, ob ihr noch was zu fragen habt. Kommt da noch jemand mit einer Frage? Ja, super, komm her.
Eine Frage, die du auch schon anderen von deinen Gästen sehr viel gestellt hast, von wegen, was hat dich das mehr gelernt? Aber so ein bisschen, wenn man tiefer geht, was hast du da entdeckt für dich, wenn das erlaubt ist zu fragen?
Natürlich, danke. Also ich glaube, für mich als einen Menschen, der sehr schnell Dinge machen möchte, sehr ungeduldig ist, immer sofort und Action, 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 lehrt mich das mehr loszulassen und keine Kontrolle zu haben. Ich versuche Dinge schnell umzusetzen, ich will sie dann richtig gut machen, wird manchmal ein bisschen zu perfektionistisch. Und man sieht es an dieser Flottille, an dem, was wir erlebt haben, kannst du vergessen mit dem Meer. Das Meer macht, was es will und du kannst all deine Pläne haben und wenn es gerade mal passt, dann gönnt dir das Meer diesen Plan und wenn es gerade nicht passt, dann kannst du den schön über den Haufen schmeißen. Diese Demut, dieses Loslassen, diese Akzeptanz. Vor 3 Tagen, ich hatte mich so gefreut, dass wir das jetzt mit dem Podcast machen und es war auch was, was mir wichtig war, dass wir das gut unterkriegen. Und als das dann nicht geklappt hat und wir gedacht haben, oh, und dann jetzt Stadt und bla, ne, das ist mir richtig schwer gefallen. Da war ich zum ersten Mal in dieser Flottille, wo ich die ganze Zeit nur von Glück gesprüht habe, weil ich auf einmal so richtig so, oh, scheiße, wie machen wir das jetzt? Und ne, der arme Uwe, dem habe ich dann noch die Ohren voll geheult. Und das ist so eine tolle Übung. Weil da gibt's keine Diskussion. Sonst wenn mit mir selber ist es dann schon auch oft so, dass ich überlege, wie kann ich das jetzt noch hinkriegen und den Plan umändern und sonst was. Aber einfach mal loszulassen und zu sagen, ist halt nicht, das lehrt mich das mehr. Und diesen Charakterzug, der bei mir sehr stark ausgeprägt ist, der beißt sich da eben die Zähne aus und der hat da keine Chance. Den muss ich da loslassen. Und da ist das Meer ein toller Spiegel.
Du hast mich auch schon vorhin mit deinen Aussagen, was du gelernt hast von dieser anderen Flottille, sehr berührt. Und ich habe mich tatsächlich auch selber darin erkannt und auch in dem, von wegen Schwierigkeiten loszulassen. Gibst du mir da einen Tipp oder gibst du uns einen Tipp oder hast du einfach, sagst du einfach, ja, keine andere Wahl, musst loslassen, geht nicht anders.
Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also du meinst, du erkennst dich auch darin, in dem wieder die Lehren, die ich so aus der Meeresqueste gezogen habe und du fragst nach einem Tipp, wie man das jetzt loslassen kann oder ob man es loslassen sollte.
Nee, genau, also wie man eben dazu kommen kann überhaupt, eben das zu akzeptieren halt, wie das ist, weil zum Beispiel, was ich mache, ich werde nervös. Ich werde nervös, etwas geht nicht nach Plan, etwas funktioniert nicht ganz klar, also je nachdem nach Situation, je nachdem, wie viel Verantwortung an mir klebt und so weiter, ist es anders. Aber da dann nochmal zu sagen, hey, stopp jetzt, du kannst es nicht ändern, nimmt manchmal mehr Mut, mehr Energie oder überhaupt mehr Konzentration, mehr Selbstbeherrschung, als ich vielleicht in dem Moment geben kann. Und ich weiß nicht, ob das an einem Training liegt oder eben, ob man da einen entscheidenden Punkt treffen kann oder ob du so etwas entdeckt hast, wo man sagen kann, diese Gedanken oder diese Übung kann ich mir einfach in den Kopf geben, dass ich das dann darauf fokussieren kann, loszulassen, es zu akzeptieren, wie es ist. Ich weiß nicht, ob es ist.
Ja, also ich glaube, du hast, ja, es ist schwierig, aber ich glaube, ich verstehe ungefähr, was du wissen möchtest. Und was ich gelernt habe auf dieser Meeresqueste, ist genau das, was ich eben über das Meer sagte, was ich vom Meer gelernt habe. Das Stichwort, was du auch gesagt hast, Akzeptanz. Wir sind so, wie wir sind. Und bei der Meeresqueste, da sagte derjenige, der es angeleitet hat, es geht nicht darum, irgendwas zu verändern. Es geht nur darum, anzunehmen, was ist. Und wenn du diesen Moment hast und es fällt dir auf, ist das super. Und dann mach dich nicht verrückt, sondern akzeptier einfach. So bin ich. So bin ich in diesem Moment. Und wenn du da merkst, ich habe da total die Schwierigkeiten mit, dann kannst du dir überlegen, wie kann ich das vielleicht Stück für Stück verändern. Aber erstmal hast du nichts anderes als den Status quo, so wie es jetzt gerade ist. Und den zu erkennen, den Anker quasi zu erkennen, zu sehen, was da alles dranhängt. Das ist der wichtigste und größte Schritt. Und dafür einfach schon mal dankbar zu sein, zu merken, oh, ich merke gerade, da ist was dran. Ich sehe das jetzt. Ich erfasse mehr von dem, was jetzt gerade da ist. Das ist der erste Schritt. Und wenn du das erstmal gesehen hast und du die ganze Zeit merkst, dass dich das bremst, dann wirst du Stück für Stück schon erkennen, ey, das geht so nicht. Und dann wirst du in Situationen drüber nachdenken, mit Freunden drüber sprechen, dich fragen, wie kann ich solche Kleinigkeiten oder es in kleinen Schritten versuchen zu verändern? Oder muss ich einen großen Schritt gehen oder so? Aber im Grunde hast du es, glaube ich, selbst beantwortet. Ne? Es frisst einen auf, diesen Anker hinter sich herzuziehen. Achtsamkeit, Akzeptanz und von da aus weitergucken.
Okay, danke dir vielmals.
Bitteschön. Vielen Dank für deinen Mut, Rosa. Ich habe Tim noch gebeten, eine Frage zu stellen. Und die ist von Julian Sanchez. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich aus Folge Nummer 50, der mit 26 Jahren von alleine über den Atlantik gerudert ist und für mich einer der beeindruckendsten Gäste war von der Größe seines Abenteuers und auch von seiner Bescheidenheit und was ist für ein, also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Und er hat mir eine Frage gestellt, die ich herausragend finde. Und deswegen mein persönlicher Wunsch, für die noch mit reinkriegen.
Ja. Julian Sanchez
Viele Menschen, die sehr viel Zeit auf dem Meer oder auf den Ozeanen verbracht haben, verspüren, wenn sie wieder an Land sind, beinahe eine Art Sucht danach, bald wieder auf dem offenen Wasser zu sein. Welche Eigenschaften des Meeres sind deiner Meinung nach für dieses Nicht-ohne-das-Meer-Können verantwortlich?
Und weil ich mir die Frage gewünscht habe, leite ich sie jetzt an dich weiter. Tim, mach du mal einen Aufschlag.
Du, ich würde eine ganz andere Frage stellen, die aber damit natürlich verwandt ist. Ich finde dieses Phänomen so unglaublich. Ich gehe aufs Boot jetzt nachher, dann werden wir wieder runtergehen und ich freue mich voll auf morgen abzulegen, wieder rauszusegeln, morgen auch noch mit dem Sonnenaufgang. Und ich weiß, dass dann irgendwann wieder die Zeit kommt, wo ich mich wieder freue, anzulegen und an Land zu gehen. Und bei mir ist das Problem, ich habe eine totale Sehnsucht nach dem Meer und wenn ich draußen bin, habe ich Sehnsucht nach dem Land. Und diese ständige Zerrissenheit, ich will ablegen, ich will anlegen, ich will ablegen, ich will anlegen. Ja, das bin ich offenbar. Und das ist so, damit wurde ich geboren. Deshalb, ich finde, ich würde das Meer gar nicht groß vom Land unterscheiden, weil es alles offensichtlich so starke Faktoren auf mich hat, dass ich mich dahin sehne, dass egal wo ich bin, ich mich nach dem anderen sehne. Und das ist wahrscheinlich die krasseste Bürde, die es so gibt.
Sehr schön. Ja, da ich die Frage jetzt ja auch gewünscht habe, das spricht ja schon dafür, dass ich mich mit ihr beschäftigt habe. Und ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Erstens, ich mache es jetzt ganz kurz, weil wir schon so viel drüber gesprochen haben. Im Meer liegt so viel Ruhe. Wenn man den Meer als Spiegel benutzt, da begegnet man sich selbst und das Herz kommt in Schwingen und man hört sich selbst. Das kommt da. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann in dieser schnellen Welt schnell wieder verloren geht und man sich so sehr danach wünscht, diesen Kontakt zu sich selbst. Dass das etwas ist, wonach man wie süchtig wird. Und etwas anderes, wonach man süchtig wird, ist Glücksspiel. Und die Unberechenbarkeit des Ozeans. Mhm. Dass du nicht weißt, was du kriegst. Und vom größten Glück, von der krassesten Endorphin und Adrenalin und der Gewalt der Natur, die gerade so zusammenkommt, dass du das erleben kannst und ungeschoren davon kommst. Für mich ist das zum Beispiel beim Surfen manchmal der Fall. Mhm. Vielleicht kennt ihr das beim Segeln, wenn ihr durch irgendeinen Sturm gekommen seid oder sowas. Das ist so ein Hochgefühl. Und du kannst auch so aufs Maul kriegen. Du kannst auch so enttäuscht werden. Und ich glaube, das hat ganz viele Komponenten, die auch in so einem klassischen Glücksspiel oder sowas drin sind. Ich glaube, das hat wirklich einen Suchtfaktor. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich mal untersucht wurde, aber ich kann mir total vorstellen, dass das süchtig macht.
Mhm. Ich bin mehrfach über den Atlantik gesegelt, auch einmal über den Pazifik. Und ich weiß nicht, auf welchem Ozean und auf welcher Überquerung es war. Es war auf jeden Fall auf einem Katamaran. Und wir hatten eine sehr ruhige, ich glaube, Atlantiküberquerung. Und haben irgendwann nach, keine Ahnung, 2 Wochen oben auf diesem Deck vom Katamaran ganz laut Musik angemacht und wild getanzt. Und das war total ein außergewöhnlicher Moment, wo man sich ganz gut so am Baum festhalten konnte da oben auch, damit man, es waren schon Wellen, aber sich trotzdem sicher fühlte. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder, wie wir da getanzt haben und das ganz geil war, aber eigentlich war es gar nicht geil. Weil es mich nämlich, und das habe ich erst nachher gemerkt, also rein oberflächlich betrachtet, ist natürlich total geil, völlig auszuflippen beim Tanzen mitten auf dem Meer auf so einer Nussschale. Und gleichzeitig hat mich das, und das habe ich nachher gemerkt, aus einer inneren Stimmung rausgeholt, die ich nur sehr, sehr schwer beschreiben kann, weil es unterbewusst abläuft. Also nach 2 Wochen auf dem Meer bist du stimmungsmäßig einfach anders drauf, als du es vorher warst. Du hast ja nur das Meer gesehen und die wenigen Leute, die mit dir unterwegs sind. Und du bist ruhig und du bist aufmerksam und du bist ein Teil dieser Meereswelt geworden.
Verbindung.
Ja, die war da. Und dann hast du plötzlich diese Disco-Mucke, die ja eigentlich zum Land gehört und nicht da draußen hin. Und die hat mich rausgeholt und das habe ich da so doll gespürt. Und das ist was Wichtiges. Du hast auf dem Meer, also gerade wenn du wochenlang, meine längste Tour war von Panama nach Tahiti, 5 Wochen nur Wasser, wo ich, als ich Land gesehen habe, geheult habe. Weil Land das Wichtigste für uns Landlebewesen ist. Und deshalb passiert da draußen etwas mit uns, was ich fast, deshalb, ich kann diese Frage echt nicht beantworten. Da ist etwas da draußen, was ich nicht beschreiben kann. Es ist auf jeden Fall etwas Außergewöhnliches, was ihr alle da draußen hier und auch in dem Podcast gerne erfahren dürft. Wochenlang nur Wasser sehen macht irgendwas auf Dauer mit uns. Und das macht auch eine Sehnsucht, es wiedersehen zu wollen. Warum würde man sich sonst diesen Wahnsinn wieder ausgeben und wieder raussegeln und nochmal 3-4 Wochen allein auf dem Meer sein, ohne irgendwas, was ja das Gegenteil von Luxus ist. diese Welt da draußen auf dieser unterbewussten Ebene und auch körperlichen Ebene mitzukriegen, das ist schon echt besonders. So, jetzt, ihr Lieben, kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Sturm oder Flaute?
Ebbe oder Flut?
Oh Gott.
Ebbe oder Flut?
Meine erste Frage wäre, Fisch oder Fleisch?
Fleisch. Ich esse zwar so gut wie gar kein Fleisch, aber noch viel weniger Fisch.
Aha. Lasagne oder Pizza?
Also ich mag beides sehr gerne und ich glaube, vor einem Jahr hätte ich gesagt Lasagne, aber jetzt bin ich bei Pizza.
Mhm. Lehrer oder Schüler?
Mein Ego will immer Lehrer sein. Mhm. Also richtig geil ist es, wenn man Schüler ist. Mhm. Glaube ich, ja. Also ich würde jetzt Schüler sagen.
Mhm. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Aufgang.
Warum?
Weil,
darf man das fragen, Lisa?
Ja, ja, du hast noch. Ich komme auch morgens schwer aus dem Bett, aber wenn man es schafft, da ist Verbundenheit sofort da, mhm. weil alles so ruhig ist, weil die Menschen noch schlafen. Der Tag beginnt, man hat alles vor sich und Sonnenuntergang, weißt du, da ist noch alles so aufgeheizt, alles ist voller Menschen, ne? den verpasst keiner, das schaffen mhm. alle. Ganz früh sind nur die unterwegs, die auch diese Ruhe suchen. Da hast du niemanden, der mit Partymucke da lang geht und irgendwie den Moment kaputt macht mhm. oder sowas. Sonnenaufgang, da passiert viel mehr Verbindung.
Ja, bei mir auch. Ich finde den ersten Moment, den ersten Strahl, wenn die Sonne aus dem Meer kommt oder über einen Berg steigt, dieses, also du weißt ja genau, wo sie dann aufkommt. Es wird ja immer heller und dann fokussiert sich das alles auf diesen einen Punkt und plötzlich ist der erste Strahl da. Den finde ich Wahnsinn. Ja. Wenn der dich trifft.
Und wenn du dann noch, geil. Und wenn du dann noch gerade am Surfen bist, ne?
Ja.
Und dann kommt er so über die Düne Gott. Und du ist so eiskalt, weil du die ganze Zeit trotz Neo und allem da irgendwie in dem Wasser und der Offshore, ist das kalt. Und auf einmal kommt so der erste Sonnenstrahl und du hast schon geile Wellen und dann jubelt man sich so gegenseitig zu und
Aber ich muss da auch eine Geschichte erzählen. Der grüne Strahl, du fragtest mich nach dem grünen Strahl.
Ja, genau. Ich habe dich gefragt, ihr kennt das von Fluch der Karibik oder sowas.
Und Jules Verne auch.
Jules Verne, genau, dass wenn die Sonne untergeht, dass im letzten Moment nochmal so ein grüner Blitz kommt.
Also ich habe ein grünes Schimmern gesehen. Diesen grünen Strahl, ja, the green ray. Also habe ich nicht gesehen, aber ich habe dieses grüne Schimmern schon gesehen, aber auch nur dreimal in meinem Leben. Also der kommt nur, wenn die Sonne ganz, ganz klar im Meer untergeht. Da darf nicht ein Wölkchen irgendwo sein. Und dann ist sie unten und ganz am Ende hast du so einen grünen Schimmer. Und ich war in Costa Rica surfen und sitze auf der Welle und es ist der perfekte Moment für einen möglichen grünen Strahl, ja. Und die Sonne geht unter und der grüne Strahl kommt und es waren 3 Meter Wellen. Die Welle trägt mich hoch und ich sehe ihn länger, als man ihn sonst sehen kann. Das war so unfassbar. Das war so ein Moment, ey, danke Gott. Und ich glaube noch nicht mal an Gott. Danke Gott, das war geil. Algarve oder Mittelmeer?
Oh. Algarve. Ich habe hier noch nicht eine Welle
gesehen. Pfui, sagen die Menschen hier.
Ja, schon richtig das Mittelmeer ist so brutal schön. Ich war bis vor 3 Jahren nie am Mittelmeer. Weil ich bin wirklich so ein Surf-Nerd. Ich bin immer nur an den Atlantik gefahren, wo mehr Wellen sind. Mhm. Und am Mittelmeer...
Nicht wissend, was für geile Wellen im Mittelmeer laufen
können. Ich hatte noch keine geilen Wellen am Mittelmeer. Ja, deswegen würde sich das vielleicht ändern. Da freue ich mich drauf. Und also das Mittelmeer ist es so brutal schön. Die Algarve ist auch schön. Mittelmeer gewinnt den Preis in schöner sein. Von dem, was ich bisher erlebt habe.
Eindeutig.
Aber die Algarve hat die Wellen und wenn ich mich jetzt, ich sage jetzt Algarve, Punkt.
Mhm. Motorboot oder Segelboot?
Segelboot.
Mhm. Arktis oder Tropen?
Ich habe ja keins von beiden so richtig erlebt. Ich war nie so richtig in so richtigen Tropen, aber ich liebe den Sommer. Ich friere total schnell. Es müssen die Tropen sein.
Aufbrechen oder ankommen?
Aufbrechen.
Okay.
Wenn es losgeht.
Mhm. Letzte Frage für heute. Okay?
Mhm.
Am Ende meines Lebens möchte ich
glücklich sein.
Bist du doch schon.
Ja, das soll ich jetzt Schluss machen.
Das war das beste Schlusswort, was ich je gehört habe. Danke, Chris!
Und ein riesen Dankeschön an euch. Es ist großartig, dass diese Community entstanden ist, dass diese Geschichten, die ich für mich persönlich angefangen habe einzusammeln und dann entschieden habe, diese zu teilen, dass die jetzt so weiterreisen und eine Plattform entstanden ist, wo so unfassbare Dinge passieren. Also das ist dieser Bonus, der hinten dran kommt, dass diese Geschichten, die mir erzählt werden und ich sie dann quasi an euch weitergebe, dass die in Ohren kommen, wo daraus ganz neue Sachen entstehen. Da sind Bücher entstanden, ne, zum Beispiel Julian Sanchez, wo ich eben gesagt habe, was für ein toller Typ das ist. Da hat eine Person, die bei einem Verlag arbeitet, das gehört, hat gesagt, wir müssen ein Buch draus machen. Da ist ein Buch draus entstanden. Das ist total super, hat sich das verkauft und hat eben ganz viele Türen geöffnet. Und ich bin euch wirklich von Herzen dankbar, was da entstanden ist, was ihr für tolle Leute seid, wie ihr das weitergebt und was da alles drumherum entsteht. Das ist so viel größer als ich oder die Gespräche, die da entstehen, sondern es ist wirklich eine Community, eine große Menge an Leuten und ich bin total stolz und dankbar darauf, da so ein Knotenpunkt zu sein. Aber nur mit euch hat er so eine Power und deswegen, ich bin super, super, super glücklich und vielen, vielen Dank. Ja, diese Worte galten natürlich nicht nur den 40 Personen, die da vor mir saßen, sondern euch allen, die hier zuhören, sei es erst seit kurzem, sei es nur in ein paar Folgen oder sei es in allen Folgen, weil ihr diesen Podcast von vorne bis hinten durchgehört habt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich diesen Podcast nochmal höre, begleitet mich ein leises, komisches Gefühl. Ich werde hier gefragt, worauf es mir im Leben ankommt und werde nach Tipps gefragt, die ich vielleicht geben kann. Und bin ja selbst erst Mitte 30 und stecke mitten in meinem Lebensweg drin und erzähle hier vielleicht ein Stück weit, wie das Leben funktioniert. Ob das so richtig zusammenpasst? Andererseits, ich bin ja schon einen wirklich ungewöhnlichen Lebensweg gegangen, der mich am Ende auch ziemlich glücklich macht. Und darum habe ich die Hoffnung, dass meine vermeintlichen Lebensweisheiten, die vielleicht auch einfach nur Lebensmomentaufnahmen sind, für einige Menschen eine Inspiration oder vielleicht sogar Hilfe darstellen. Vielen Dank auf jeden Fall an dich, Tim, dass du in diesem Gespräch einen solchen Tiefgang hergestellt hast. Jetzt haben wir ganz viel über mich gehört und meine Erfahrungen, aber was mich auch total interessieren würde, wären eure Erfahrungen und eure Geschichten in diesem Podcast. Auf die Idee hat mich Jojo gebracht, eine ganz treue Hörerin, die jetzt auch bei der Segelflottille mit dabei war, die meinte, hey, dieser Podcast hat in meinem Leben total viel verändert. Und ich fände es schön, wenn das im Podcast mal einen Platz finden würde, dass Leute erzählen, was dieser Podcast für sie bedeutet. Und ich habe gemeint, eigentlich habe ich mir genau dafür diese Kategorie Flaschenpost ausgedacht, die aber zugegebenermaßen jetzt nicht besonders häufig frequentiert wird. Im Zuge der 100. Folge möchte ich dazu also nochmal einen Aufruf starten. Wie wär's, wenn ihr eine Flaschenpost sendet, was 100 Folgen Helden der Meere für euch ausgemacht haben? Wie hat dieser Podcast möglicherweise sogar euer Leben verändert, so wie Jojo gesagt hat, dass es bei ihr der Fall war? Und Jojo, ganz ehrlich, wenn du das jetzt hörst, auf deine Flaschenpost freue ich mich ganz besonders. Falls euch diese Folge gefallen hat, bei der nicht ich interviewe, sondern interviewt werde, dann kann ich euch noch die Folge Nummer 49 empfehlen. Da habe ich gemeinsam mit meinem Co-Autoren Florian Sturm ein Making-of über den Helden der Meere Podcast gemacht. Das war damals quasi das kleine Jubiläum, kurz vor Folge Nummer 50. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigung sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.